Alles neu macht in diesem Fall der März. Eure Laufambitionen sind das eine, aber wohin entwickelt sich der große internationale Sport? Das beleuchten wir heute beides im besseren Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. So Philipp, Ende März, was muss ich machen, wenn ich schnell sein will im Sommer?
Los jetzt! Muss ich Leute direkt enttäuschen? Es ist jetzt schon zu spät. Voll der Stimmungskiller direkt zum Einstieg. Erstmal alle komplett demotiviert. Nein. Also es ist grundsätzlich nie zu spät. Jeder Tag, den man investiert in sich selber, in sein Training, das ist natürlich ein gewonnener Tag. Aber ich würde sagen, klassischerweise betrachtet aus der Vergangenheit als Leistungssportler. Ja, da geht das Ganze natürlich irgendwie im Oktober los, dass man sagt, okay, März ist eigentlich der Abschluss unserer Grundlagenvorbereitung und da findet in aller Regel zumindest bei uns damals auch die letzte Leistungsdiagnostik statt. Wir haben da eigentlich immer drei gemacht über den Winter, sprich eine Eingangsdiagnostik, um den Status quo mal festzustellen, dann eine so ja kurz vor Weihnachten, um den Jahreswechsel rum zu gucken, ist das, was wir in den letzten 2-3 Monaten gemacht haben, irgendwie zielführend, arbeiten wir da in die richtige Richtung? Und dann, klar, bei uns war es immer so, bevor es Richtung Marathon ging, also noch so wirklich, du machst ein klassisches Winter-Grundlagentraining, ist es ja dann irgendwie Januar bis März ein bisschen intensiver geworden. Also da hat man dann schon viel Schwellenprogramme gemacht und dann, die müssen ja wirklich, also da muss man ja gucken, dass das nicht zu schnell ist. Das ist man als gerade junger Athlet ja auch sehr verleitet, immer nur schnellstmöglich trainieren zu wollen. Das ist natürlich aber absoluter Käse. Dafür gibt es ja Leistungsdiagnostik und Bereiche, bei uns ja meistens der Bereich um 3 Millimol Laktat, der für die Schwellenentwicklung eben sehr zielführend ist. Und dann, ja genau, März meistens, ich glaube, die Woche nach den deutschen Cross haben wir das am meisten so getimt, deutsche Crossmeisterschaften und dann ein paar Tage Erholung, die Woche danach dann Leistungsdiagnostik und dann hatte man das Ergebnis, mit dem man dann leben musste. Ne? Also da konntest du nichts mehr groß dran machen. Ab da wurde dann mehr und mehr geballert für die coolen, schnellen Sachen auf der Bahn, aber Grundlagenphase war abgeschlossen. Ich vermute, du spielst aber auf dich an, Ralf, weil bei dir geht es ja jetzt erst wieder los, der Startschuss sozusagen. Das heißt, bei dir beginnt jetzt der Oktober sozusagen und wir müssen also gucken, dass wir das in einer kurzen Form hinkriegen.
Bin schon, normalerweise würde man sagen, ich bin schon im Halbfinale, aber nein, ich bin noch nicht mal in der Vorrunde. Also was ich schon spannend finde, die Leistungsdiagnostik, die hält dir dann ja den Spiegel vor, ne? Also relativ klar.
Ja, da kann man nichts kaschieren.
So, und wenn du dann natürlich nicht da bist, wo du sein wolltest, ja, damit musst du ja erstmal umgehen.
Richtig.
Ist das dann schon beim IAT mitgenommen worden, dass sie gesagt haben, pass mal auf, okay, das sind vielleicht nicht die Werte, die du dir vorgestellt hast. Gab es überhaupt Zielwerte? Und dann was?
Also da war natürlich schon gerade im IAT oder auch hier in Regensburg beim Dr. Frank Möckel, das sind natürlich schon Leute, die wahnsinnig viel Erfahrung haben in ihrem Berufsfeld und also die waren immer ehrlich, ne? Und du hast ja dann auch eine, wenn man das so lange gemacht hat, wie ich das früher gemacht habe, natürlich auch eine endlose Bibliothek an Ergebnissen der Vergangenheit sozusagen. Also das heißt, da konntest du dich selber schlecht in die Tasche lügen, wenn die Werte nicht so waren. Und natürlich war es so, dass man immer versucht hat, Bestwert, den man halt irgendwann mal hatte, sich dem anzunähern, idealerweise natürlich vielleicht auch den zu übertreffen. Aber das ist dann ab einem gewissen Level zumindest bei mir auch nicht, das ist kein Selbstläufer dann mehr gewesen, weißt du, dann hast du Kleinigkeiten, die da irgendwie halt nicht passen oder zur falschen Zeit ein Infekt, das hat ja dann schon relativ oder kann relativ hohen Einfluss haben auf einen, du setzt ja einfach einen fiktiven Punkt X, der ist halt einfach nun mal so bei uns damals Richtung März gewesen, weil das so der Punkt war, wo du dann zum Beispiel in ein Ostertrainingslager fährst, bei uns früher oft nach Cervia, bei Ravenna und Rimini da dazwischen. Und da ist ja dann doch angefangen worden, auf der Bahn also einfach verschiedene Intervalle zu trainieren. Und das hast du natürlich ganz gerne gemacht mit einem Wissen vorher. Aber wie gesagt, diese Leistungsdiagnostik im März, das ist halt einfach von uns fiktiv gesetzt. Und wenn du halt 3 Wochen vorher oder wie auch immer einen Infekt hast oder auch mal eine kleine Verletzung, die dich 2-3 Wochen aus dem Trainingsrhythmus rausbringt, die vielleicht nicht dramatisch ist, aber die vielleicht verhindert, dass du 2-3 wichtige Schwellenprogramme, also Schwellenprogramme, Klassiker bei uns früher in Regensburg, bei Kurt Ring waren zum Beispiel 1000-1000er-Programme, also 1000-1000 Tempowechselprogramme, die das, wenn ich mir das heute überlege, das ist auch, also das im Stadion gemacht, das ist ja komplett geisteskrank gewesen. Aber wenn du halt einen Trainer hast und 20 Schützlinge, dann war ja klar, du musst das, um das irgendwie zu steuern und so und mit 15 Stoppuhren um den Hals, dann ist es natürlich sinnvoll, dass die irgendwo um dich rumlaufen. So. Und dann war das bei mir oft so, je nach Fitnessstand, dass halt der schnelle Tausender im Schwellenbereich war, also sprich irgendwo zwischen 2,55 und 3,0 und der vermeintlich langsamere Tausender so 20 bis ja, 30 Sekunden Differenz. Also ist nicht, das ist keine Trabpause. Das ist dann irgendwo so zwischen 3,20 und 3,30, roundabout. Idealerweise 3,20, 3,25. Dann, wenn du das hinkriegt hast, dann war das schon gut. Hast natürlich dann auch relativ flotte 20 Kilometer insgesamt da abgespult, tempowechseltechnisch. Kann man sich ja leicht ausrechnen. Und ich glaube, mit den Jahren an Erfahrung ist es nicht leichter geworden, aber man hat natürlich auch, ich sage jetzt mal, für mich war immer wichtig, einen Trainer als Bezugsperson zu haben, war es schon wichtig, dass man das dann im Zweifelsfall auch eine Entscheidung getroffen hat, die vom Ursprungsplan abweicht. Das ist schwer, wenn du selber diese Entscheidung treffen musst, weil zumindest ich bin jemand gewesen, der immer gerne diesen Masterplan verfolgt hat, weil da hat man sich immer ursprünglich was bei gedacht. Aber das ist halt nicht immer schlau, weil manchmal hilft es dann wirklich zu sagen, hey, ich verschiebe den Saisoneinstieg beispielsweise, wenn es jetzt nicht ein, wie soll ich sagen, ja, gleich wegweisendes Rennen ist, konnte zum Beispiel für 10.000 Meter schon manchmal schwierig werden, weil halt 10.000 Meter Angebot in Europa jetzt nicht so prickelnd war früher auf jeden Fall, heute vielleicht ein bisschen besser, weiß ich nicht genau, aber damals gab es jetzt nicht viele hochkarätig besetzte 10.000 Meter Rennen, wo du vielleicht eine internationale Quali hast angreifen können. Da gab es zwei Rennen und entweder warst dabei oder du warst ja nicht dabei. Wenn es jetzt nicht ganz so kritisch war zum Saisoneinstieg, sondern es eher darum ging, du startest in Plitzhausen, also gar nicht gegen Plitzhausen, die machen eine tolle Veranstaltung, war ich auch immer gern, aber die jetzt keinen sportlich größeren Wert hat, sage ich jetzt mal, weil es auch ungerade Strecken sind, die da gelaufen werden, da war es dann schon manchmal sinnvoll, diesen Einstieg vielleicht 2-3 Wochen nach hinten zu verlegen, eher auf Mitte, Ende Mai und dafür nochmal diese 3 Wochen Grundlagentraining nachzuholen. Weil davon zehrst du halt auch vor allem im weiteren Saisonverlauf, falls es vielleicht auch eine Saison werden sollte, die Richtung, ja, die halt nicht im Juli vorbei, sondern August, Anfang September, dann merkst du halt schon, ob dir da 3 Wochen Grundlage fehlen.
Habt ihr dann diese Einheiten, also diese Schlüsseleinheiten mit Kohlenhydraten gemacht?
Ja.
Also vorwärts, nachher.
Ja, auf jeden Fall. Damals war das alles noch nicht so weit, muss man sagen. Ich war damals noch, also noch nicht so weit bezogen auf, wie heute die Ausmaße sind mit Fueling und mit auch Ausreizen an Kohlenhydratzufuhr. Das war noch eine andere Zeit. Auch im Bereich Marathon waren wir dann noch nicht so weit. Und ich war zu der Zeit jetzt auch noch kein Marathonläufer. Aber es war schon so, dass man versucht hat, gerade für diese Schwellen-Schlüsseleinheiten so gut geladen, also kohlenhydratmäßig versorgt zu sein wie möglich und auch im Nachgang, ich weiß noch, ein Zaubertrank, ich weiß gar nicht, ob es den bei Ultrasports noch gibt, aber Ultrasports war ja langer Nutrition oder Sports Nutrition Partner bei mir.
Oh, der Buffer.
Na, der Buffer für währenddessen auch gut, aber der Refresher. Der Refresher, Freunde, ich sag euch, dafür kriege kein Geld dafür, dass ich das sage, falls es dieses Getränk noch gibt und ich weiß natürlich auch nicht, ob es noch so ist, wie ich es damals vor 10 Jahren konsumiert habe, das ist ein Zaubertrank, wirklich. Und jeder, der darüber auch vielleicht ein bisschen gelächelt hat und das dann irgendwann aber in seine Routine, Grüße gehen raus an Felix Blinke, der das dann irgendwann übernommen hat, der hat dann auch gesagt, ich kann das nicht mehr ohne das machen, weil du merkst vor allem am nächsten Tag, wie viel besser erholt du bist. Und im Prinzip sind die Inhaltsstoffe, also es hat relativ gut geschmeckt, es hat, glaube ich, auch seinen Anteil daran, dass man es gerne getrunken hat nach so einer harten Einheit, also das war halt was Leichtes, was zitronig schmeckendes, orangig schmeckendes, so in die Richtung Frisches und im Prinzip war das jetzt keine Hexerei, es war ein Kohlenhydrat-Eiweiß-Gemisch und das gibt es eben dieses Open Window, haben wir hier sicherlich auch schon mal drüber gesprochen, Open Window ist ein Zeitfenster von circa 20 bis 30 Minuten nach einer harten körperlichen Einheit oder wahrscheinlich nach jeder körperlichen Belastung, aber vor allem natürlich nach hartem Training, wo der Körper praktisch Nährstoffe und sowas wie ein Schwamm aufsaugt. Und wenn du dem Körper da dann direkt geben Kohlenhydrate, Proteine, Mineralien und so weiter, alles, was du halt auch beim Training verloren hast, zuführst, ist das halt ein absoluter Regenerationsbooster. Und dieses Getränk, muss ich sagen, hat mich echt viele Jahre sehr, sehr intensiv mehrfach in der Woche begleitet. Und ich fand das, es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht in Sachen Regeneration, weil natürlich zu Hause isst du dann trotzdem auch ordentlich noch und so. Aber alleine um diesen Versatz zwischen Training ist vorbei, also hartes Training ist vorbei, auslaufen, du gehst duschen, du bist zu Hause, du kochst dir was, bla 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 bla. Da vergehen ja locker mal anderthalb, zwei Stunden.
Und ja, was zu lang ist, ne? Was
genau, zu lang genau. Ist, ja. Und das Ding, also wirklich easy anzurühren, easy zu trinken, das hat sich dann auch in der Trainingsgruppe relativ schnell, also haben fast alle dann eigentlich gemacht und aus gutem Grund. Ich fand schon, dass das wirklich Regeneration massiv gepusht hat.
Und nochmal zu den Kohlenhydraten während der Einheit. Also flüssig nehme ich erstmal an.
Und also währenddessen gar nicht.
Wie strukturiert?
Währenddessen gar nicht. Weil wir es nicht wussten oder nicht besser wussten damals, glaube ich. Sich zum Beispiel später, als ich Marathonläufer wurde und natürlich auch dann diese ganze, ich will das jetzt nicht an einer Marke festmachen, aber ich sag mal schon, für mich zumindest, vielleicht auch für andere zu Hause, ich fand Morten, als die damals rauskamen, die haben das Game nochmal auf eine ganz andere Ebene gebracht, weil sie es auch den Menschen zugänglich gemacht haben, weil sie es versucht haben, ihre Konsumenten, nicht nur die Profis, auch ihre Konsumenten abzuholen, warum man das und das und das machen muss. Die haben das so educational-mäßig gut gemacht und zwar nicht nur in Kenia, da habe ich sie oft genug gesehen, wie sie da vor 50 Mann ihre Vorträge gehalten haben und erstmal erklärt haben, Freunde, es ist gut, nicht nur mit Wasser einen Marathon zu laufen, sondern genauso auch, glaube ich, versucht haben, über Social Media, über ihre Website, die gut aufgebaut war, zu erklären, warum eine hohe Kohlenhydratzufuhr auch während eines Rennens vorteilhaft sein kann oder auch im Übrigen für die Regeneration, wenn du halt deinen Körper nicht komplett aussaugst, ne, bis zum letzten bisschen, ist ja auch klar, dass du besser regenerierst und zu der Frage von dir Jahre später, dann allerdings schon bei Renato Canova, war das ganz normale Praxis bei mir. Also natürlich, Beispiel Sestriere, ich werde diese blaue Bahn dort nie vergessen auf 2000 Meter Höhe, wie viele Runden ich da auch gedreht habe. Konntest morgens beim Frühstückstisch ja immer schon rausschauen aus der Glasfront und wusstest, dass du den restlichen Vormittag da unten verbringen wirst. Und gut gefrühstückt, ja, auch vielleicht da schon ein was auch immer. Ich habe meistens Morten 320er getrunken, 500 Milliliter. Aber ich habe mir auch so eine Flasche mitgenommen und die stand immer am Platz und die musste für mich nach der Einheit leer sein. Also immer, jetzt nicht unbedingt, dass ich es wirklich wie beim Marathon getrunken habe während des Laufens, aber in, sag mal, du hast 10x 2000 gemacht, in jeder Pause habe ich zumindest ein oder zwei Schluck getrunken und das kontinuierlich durch. Und das ist, also merkst du auch hinten raus, dass du einfach nicht so muskulär und aber auch mental ermüdet bist.
Das war die Ansage von Renato Canova oder das hast du dir dann so zusammengebaut?
Habe ich mir so zusammengebaut, aber einfach, weil das Usus war in seiner Trainingsgruppe. Also egal, einen Sondre, Moen, selbst die Kenianer teilweise, einen Julian oder so, ob das jetzt immer Morten war, weiß ich nicht, aber das, wie soll ich sagen, individuell präferierte Marathon-Race-Getränk hat jeder während der Einheit konsumiert. Und das war da zu dem Zeitpunkt einfach, ja, State of the Art, jeder wusste, dass das einfach hilft, mehr Qualität in der Einheit reinzubringen, beziehungsweise dann rauszuholen und gleichzeitig deine Regeneration vorzubereiten schon sozusagen.
Also wenn wir jetzt schon hier so im Inquisitionsstil sind, ne, aber du hast nicht auf Menge, Körpergewicht, vermeintliche Energie, die du verbrauchst in dem Lauf geschaut, also jetzt nicht streng berechnet, sondern eher, okay, es ist Kohlenhydrate während des Laufs.
Ja, zeitlich schon ungefähr. Also ich habe zumindest versucht, mir auszurechnen. Also beim Marathon, ich wusste ja schon von Messungen von früher, das kann ja jeder ganz basic-mäßig auch zu Hause machen. Oder ihr könnt natürlich auch viel Geld ausgeben und zu jemandem gehen, der Experte ist. Also ich will jetzt gar nicht schlecht reden, nur also was man dann wirklich sehr leicht selber machen kann, ist, man geht mal auf die Waage, möglichst mit wenig Bekleidung, bevor man vorhat, laufen zu gehen. Dann würde ich jetzt auch nicht den langsamsten Lauf machen, idealerweise vielleicht auch zu einer Temperatur, wie ein Wettkampf sein kann, also nicht jetzt bei 0 Grad, wenn der Marathon bei 10, 12 Grad ist, also schon dann in einem ähnlichen Setting. Und dann läuft man mal eine Stunde relativ flott, es muss jetzt nicht Marathon-Race-Pace sein, aber ist auch nicht easy joggen und zieht danach wieder zu Hause alles aus, stellt sich wieder auf die Waage, dann wird da ja eine Differenz zu sehen sein. Das ist, kann sehr individuell sein, hängt ab von Körpergröße, von Gewicht, von individuellem, wie soll ich sagen, jeder schwitzt anders, ich schwitze relativ viel, gut, ich bin auch relativ groß für einen Läufer, dementsprechend steht dann da irgendeine Differenz und das ist so ein bisschen das, wo ihr merkt, das hast du jetzt rausgeschwitzt. Wäre gut, wenn man das wird man nicht ganz schaffen, aber es wäre gut, wenn man annähernd versucht, diesem Verlust entgegenzuwirken. Das heißt, für uns war es natürlich so, wir konnten ja nur damals alle 5 Kilometer trinken im Marathon, Das heißt, du hast dann für mich jetzt, hast ja ungefähr eine Stunde gebraucht, knapp über eine Stunde für 20 Kilometer. Zu den besten Zeiten, heute nicht mehr. Dementsprechend konntest du das ja einfach durch vier teilen und wusstest, okay, ich muss ungefähr alle 5 Kilometer bei mir zwischen 200 und 250 Milliliter trinken. Ziel war auch irgendwo 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Ich habe mich damals auch nicht getraut, mehr zu machen. Heute gibt es ja Leute, die ja schon deutlich mehr versuchen zu konsumieren. Das heißt, diese Menge musste in diesen 800 bis 1000 Millilitern enthalten sein, bestenfalls. Und so wusste ich halt auch, wenn wir jetzt gesagt haben, okay, wir machen jetzt heute, was weiß ich, eine Pyramide oder ist ja egal, bleiben wir bei den 10 mal 2000 oder solche Sachen, was wir da gemacht haben, dann bin ich circa mit Pausen und allem drum und dran, bin ich 75 Minuten aktiv oder so, bis ich damit durch bin. Und dementsprechend habe ich versucht, mir meine Getränke auch ein bisschen vorzubereiten und das dann halt, wäre auch in einem klassischen Intervall-Workout wegzutrinken. So.
Aber du hast ja schon mehrfach gesagt, dass du nicht so streng auf Eiweißversorgung nach den Aktivitätstagen, sage ich mal. Jetzt gar nicht unmittelbar
zu spät, im Anschluss. In meiner Karriere. Ja. Mhm. Also zu spät, ich weiß gar nicht, wer mich da drauf gebracht hat, ob es auch im Gespräch war mit irgendeinem Ernährungsspezialisten oder so. Ich glaube, das ist halt, es hat immer so ein bisschen damit zu tun, dass, glaube ich, dieses Thema Proteinaufnahme, Proteinzufuhr ist, warum auch immer, in unserer Sportwahrnehmung häufig sehr stark nur mit diesem Thema Kraftsport, Bodybuilding, vielleicht noch ein bisschen High Rocks verbunden. Das ist aber eigentlich Käse, weil ja, bei uns geht es jetzt nicht darum als Läufer, dass wir übelst breites Kreuz kriegen, also nice to have. Heute ist ja irgendwie, sind ja Hybrid-Athletes auch angesagt, also sprich, dass man ein bisschen was auf der Langhantelbank drücken kann, aber auch noch einen halbwegs guten Marathon laufen kann.
Übrigens, die kriegt man ja nicht davon, dass man Eiweiß zu sich nimmt, sondern vom Training völlig überraschend. Ja.
Aber ich glaube, das ist halt bei ganz vielen Ausdauerathleten oder Läufern, die auch vielleicht Ambitionen haben, Marathon zu laufen, war das über viele Jahre gar nicht so präsent. Weder, dass du jetzt bewusst bei jeder Mahlzeit drauf geachtet hast, dass da jetzt eine gute Proteinquelle dabei ist, noch, dass du halt, wenn du einen Longrun machst, vor allem einen marathonspezifischen Longrun, der vielleicht auch eine gewisse Qualität hat, der 30 Kilometer oder bei Verrückten wie mir auch mal 40 Kilometer lang sein kann, ja, dass das natürlich einen massiven Impact auf deine Muskulatur hat, sollte ja eigentlich klar sein. Aber das ist dann halt, also bei mir zumindest lange Zeit nicht so richtig zu Ende gedacht gewesen. Also sprich, jo, ein Refresher ja, aber da sind halt irgendwie 10, 15 Gramm Protein drin. Weißt du, das ist halt jetzt auch, das ist jetzt für ein Intervall-Workout als 5000 Meter Läufer, das ist gut gewesen so. Aber wenn du halt überlegst, über 2 Stunden oder ja, 2, 2,5 Stunden hartes Training, und roundabout, keine Ahnung, damals 67 Kilo, 68 Kilo zu der Zeit, was ich gewogen habe, das macht ja was mit dem Körper. Also das ist ja vor allem mit der Oberschenkelmuskulatur etc., vielleicht Wadenmuskulatur, da kannst du dann danach Kohlenhydrate reinschaufeln, wie du willst. Wenn du dem Körper nicht den Baustein zur Verfügung stellst, der nötig ist, um Muskulatur zu reparieren, ja, dann wird sich das halt über Tage ziehen und du wirst halt diesen nervigen Muskelkater oder was auch immer mitschleppen sozusagen. Und das habe ich erst wirklich auch in der Zeit mit Renato, vielleicht auch in dem Gespräch dort mit ihm, ich kann es nicht mehr sagen rückblickend, aber das hat sich wirklich erst so mit dem Wechsel zu Renato 2020 rum ergeben, dass ich da einen viel größeren Fokus drauf gelegt habe und in dem Moment praktisch, also das war dann, hat sich dann gewandelt, weil vorher habe ich das ja erklärt, wie ich es als Bahnläufer gemacht habe. Als Marathonläufer ist es halt sehr viel üblicher, dass du während dieser langen Einheiten, wie ich es gerade gesagt habe, Kohlenhydrate zuführst. Das heißt, du bist gar nie so komplett leer gewesen durch die Kohlenhydrate, dass sich dann als erstes Getränk nach einem Marathon oder nach einem Longrun eben einen reinen Eiweißshake genommen habe. Ein Eiweißshake, der wirklich, wo ich versucht habe, 30 Gramm, vielleicht plus minus 30 Gramm Proteine so schnell wie möglich aufzunehmen, damit der Körper diese unmittelbar verwerten kann. Und das in Kombination mit, ja, muss man auch vielleicht noch der Vollständigkeit halber dazu sagen, mit dem Schuhwerk, was in dieser Ära dann dazu kam, das ist, glaube ich, halt dieser, wie gesagt, Gamechanger, wo Regenerationsprozesse massiv verkürzt hat und was ja in der heutigen Zeit auch in der Spitze die ganze, es war ja eine riesen Evolution an Leistungen einfach. Es hat sich alles nach oben verschoben. Also schneller, ist ja alles schneller geworden. Eine 2,12 heute, das ist ja nichts mehr. Weißt du, das bist du zwar früher mal mit Flats gelaufen, so mit nicht mal Zentimeter Sohle. Damals war das irgendwie krass und heute ist das ja gar nichts mehr. Ja? Frauenweltrekord ist heute deutlich schneller. Also, aber ja, ist so. Also deswegen, ja. Das waren andere Umstände vom Material, vom Wissen vielleicht auch. Und wie gesagt, diese Konstellation, optimale oder zu versuchen, möglichst optimale Kohlenhydratzufuhr während Belastung, Eiweiß als Muskulatur, wie soll ich sagen, Recovery Enhancer sozusagen, unmittelbar danach Und zwar richtig viel. Und auch danach dann bei den Mahlzeiten irgendwie was dazu essen, was Protein enthält. Einfach die Gesamtmenge am Tag einfach hochzufahren. Plus Carbon-Schuhe, die halt auch nicht ganz so viel Impact hinterlassen bei den Strukturen Unterschenkel, Oberschenkel etc. Das sorgt halt dafür, dass die Intensität auch bei wirklich langen Einheiten massiv zugenommen hat oder zunehmen kann.
Eine Lösung für die Proteinversorgung haben wir gleich noch für euch, ja, ist der Partner unserer Folge heute, ESN, da mit dem speziellen Fokus auf Proteine. Aber nochmal kurz, damit ich das auch verstehe und damit das vielleicht auch klar wird für unsere Community hier. Deine eigene Ernährung, ne, die hast du ja weitestgehend selber gemacht, nehme ich mal an. Ja, ja. In der Zeit, als du noch Single warst, war das dann wirklich die schnelle Nudel und fertig? Oder wann hast du denn angefangen, da überhaupt auf Vielfältigkeit oder auf, also wenn du es überhaupt gemacht hast, weiß ich ja gar nicht, auf hochwertiges Eiweiß und so weiter zu achten? Also wer hat euch da überhaupt mitgenommen in der Frage, was ist eigentlich eine gute Ernährung für einen Top-Leistungssportler?
Wir hatten schon damals ab und an den Zugang zu, ja, ich sage jetzt mal zumindest Basic-Vorträgen, was sollte ein Sportler oder wie sollten sich Sportler ernähren, zum Beispiel auch damals in Ringsburg, muss man sagen, über das Institut von Frank Möckel, dass wir da mit seinen Leuten auch immer mal wieder Vorträge hatten, was wären vielleicht das, was ihr relativ simpel im Alltag umsetzen könnt. Man darf nicht vergessen, damals waren wir alle so Anfang 20, alle von zu Hause das erste Mal ausgezogen, alle zu Hause das erste Mal kochen. Also da hat schon auch Kurt Ring versucht, so ein bisschen Impulse zu geben, dass das einigermaßen ganzheitlich ist, sage ich jetzt einfach mal. Also jetzt ja, nicht Raketenwissenschaft.
Du warst erstmal froh, wenn überhaupt was im Kühlschrank
wenn war. Wenn überhaupt der Kühlschrank voll war. Da dachte ich mir erstmal, ach, das ist ja leer, da muss man ja selber einkaufen. Das ist ja Wahnsinn. Und es gab schon Leute, die waren da auch viel weiter, weil sie es halt privat und persönlich interessiert hat, durchaus auch. Wir hatten ja zumindest zu Beginn auch dieses Athletenhaus in Regensburg, das heißt, wir waren ja da fünf Sportlerinnen und Sportler, die zusammen gewohnt haben und da haben wir schon oft das auch zusammen gekocht, wenn nicht sogar in der Regel abends. Also, dass man nach dem Training abends zusammen gekocht hat, hat, glaube ich, vieles vereinfacht, sage ich jetzt mal. Und dadurch hatten, selbst wenn jemand zu müde war, hast irgendwie andere Leute halt den Anspruch gehabt, wir kochen heute Abend noch was Warmes. Klar, tagsüber konntest du auch in der Mensa essen als Student oder so, wie es halt so ist in der Uni-Mensa. Aber da findest du ja auch was. Und ja, Frühstück war halt sehr unterschiedlich. Manche mögen lieber so eine Porridge-Richtung, manche mögen lieber, was weiß ich, Toast mit Erdnussbutter, eine Banane und keine Ahnung.
Und Speck, dachte ich. Schön fett.
Ja, klar, das natürlich auch. Am liebsten nach einem Wettkampf, am Morgen danach, aber da wäre es dann ein bisschen, da kann man es sich wirklich mal gönnen. Und als ich dann das erste Mal alleine gewohnt habe, ich war jetzt auch nicht der Riesenkoch, dass ich da mir ein Drei-Gänge-Menü gemacht habe, aber sowas wie, du machst dir irgendeine Vollkornpasta mit so einer Spinat-Rahmsoße und Garnelen, das ist jetzt keine Rocket Science, sage ich jetzt mal, und deckst da relativ simpel verschiedene Bausteine schon ganz gut ab. Und wenn du wirklich mal gar keinen Bock hast, selbst so ein, dann machst du ein Omelette mit ein bisschen, von mir schneidest du noch einen Lachs rein, machst du noch ein bisschen Paprika oder sowas und isst zwei Scheiben Vollkornbrot dazu. Also es ist so, ich glaube so diese Sachen abzudecken, das kann man natürlich sehr fancy machen, das kann man auch relativ simpel machen und auch die Eiweißquellen, es muss nicht immer Fleisch sein, da denkt man ja immer dran, dass es ein Rindfleisch oder ein Pute oder Hühnchen ist. Du kannst auch einen Magerquark mal essen, du kannst mit Eiern was machen, du kannst mal, wie gesagt, einen Fisch oder so. Das ist, glaube ich, relativ einfach auch abzudecken, wenn man sich ein bisschen mit auseinandersetzt.
Ich sehe da das nächste Buchprojekt, ne?
Oh Gott. Philipps
Weg von Basics, von Basics to Fancy Nutrition.
Oh, ja, das wird keiner kaufen, glaube ich, fürchte.
Es kommt drauf an, wenn du ehrlich bist, vielleicht schon.
Müssen wir erstmal einen Verlag finden, ja. Ich habe schon gehört, momentan so Kochthemen und auch Kochshows ist ein schwieriges Feld. Hat nicht Megan, wie heißt denn jetzt eigentlich? Also Meghan Markle, ich weiß gar nicht, wie sie heute heißt, das ist ja Windsor oder was auch immer, hat auch irgendein Netflix-Format rausgebracht, wo sie jetzt hier als große Köchin auftritt. Ich habe gehört, das ist schon nach wenigen Folgen ziemlich in der Luft zerrissen worden, international.
Ja, gut, das liegt ja mal an dieser grundsätzlichen Art, wie mit ihr und diesem Royalty-Thema da umgegangen. Ja. Aber dann haben sie jetzt hier irgendwas nachgewiesen, dass sie irgendwie gemogelt hätte bei Waffeln.
Okay.
Ja. Aber das ist natürlich dann immer blöd, ne? Also, ja, wenn du mir dann erzählst, hier, da sind die geilen Waffeln selbst gemacht und das war dann die Fertigvariante vom Discounter, da würde jetzt wahrscheinlich in deinem Buch keiner darüber steil gehen, ja? Bei Megan geht halt da international natürlich alles steil.
Ja.
Das ist so. Nee, aber wir haben ja eine Option für euch, ja, wenn ihr vielleicht da auch noch so eine kleine Schwäche habt in eurer Protein. Ich sage lieber immer gerne Protein, weil Eiweiß ist leider ein misleading word in der deutschen Sprache. Also man wird halt einfach auf eine etwas falsche Wahrnehmung getrieben, wenn man Eiweiß sagt, ja, weil da assoziiert man zu schnell das Eiweiß, ja, oder Milch oder Joghurt oder sowas, ne, weil das Weiß da drin steckt. Deshalb lieber Proteine, denn das ist die korrektere Bezeichnung und dann schaut ihr auch auf die richtigen Ingredienzien. Ja, zum Beispiel bei den zusätzlichen Dingen, die ihr über uns und mit unserem speziellen Link bei ESN bekommen könnt.
Richtig, unser Partner ist die Nummer 1 in Deutschland in Sachen Proteine und entwickelt und produziert das Eiweiß, beziehungsweise haben es gerade gesagt, das Protein hier in Deutschland. Die sind bekannt geworden natürlich im Kraftsport, aber die sind heute auch extrem aktiv im HYROX. Da haben wir vorher kurz drüber gesprochen. HYROX, also die Mischung aus Kraftsport und Ausdauersport und haben sich auch eben den Ausdauersportbereich jetzt vorgenommen, sind jetzt inzwischen auch im Triathlon relativ aktiv und die haben einige Produkte, die wir euch auf jeden Fall ins Herz legen können. Ja, Protein-Shakes klassischerweise, gibt es natürlich Whey-Protein, das kennen wahrscheinlich die meisten, das macht man mit irgendeinem, entweder mit Milch oder mit einem Milchersatzprodukt. Alternativ jetzt gerade für die wärmeren Monate, die jetzt dann anstehen, gibt es auch das Isoclear, das ist quasi von der Proteinmenge vergleichbar, aber das schmeckt praktisch, wird mit Wasser angerührt, schmeckt eher ein bisschen wie so eine Art Eistee oder Limonade. Gibt es ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen, das ist so mein Favorite, schmeckt mir richtig gut. Proteinriegel etc. haben die natürlich auch. Und das ist für mich natürlich einfach eine sehr einfache und gute Möglichkeit, mit hochwertigem Protein eure Gesamtproteinzufuhr, ich sag jetzt mal, zu ergänzen. Darum geht es ja am Ende. Es geht nicht darum, dass ihr am Tag euch drei Proteinshakes reinstellt, also feel free, könnt ihr auch machen, wenn es euch so gut schmeckt. Aber am besten ist es ja so, dass ihr von uns eine praktische Möglichkeit bekommt, was ihr unmittelbar und einfach nach eurem Training einbauen könnt, um eure Regeneration direkt zu pushen und zu optimieren. Und dementsprechend, ja, haben wir da mit unserem Partner ESN eben unseren Community-Link, der lautet www.esn.com/bestzeit und unser Code heißt eben auch Bestzeit. Das heißt, wenn ihr über diesen Link auf diese Seite geht und dann euren Warenkorb voll macht, unseren Code nutzt, bekommt ihr den immer maximal möglichen Rabatt. Wir haben es letzte Woche schon erklärt, maximal möglicher Rabatt klingt ein bisschen schwierig, ist aber am Ende eigentlich nur gut für euch. Also es ist eben so, es gibt Tage, da gibt es halt 20%. Oft ist es ja so, dass man bei so Partner-Deals können wir für euch meistens um die 20% rausschlagen, aber es gibt eben bei ESN immer wieder Aktionen, wo es auch deutlich größere Rabatte gibt. Das heißt, es kann auch für euch sehr viel spannender und geldsparender sein. Deswegen, ja, größtmöglicher Rabatt bekommt ihr immer mit unserem Code BESTZEIT auf www.esn.com/bestzeit. Findet ihr aber auch alles in den Shownotes.
Ja, und ansonsten ist es ja die Zeit, wo du so langsam anfängst, die Wochenenden mit dem Refreshen der Ergebnisliste von irgendwelchen Halbmarathon-Marathonläufen geht es ja so langsam los. Eine ganz große Veranstaltung, ja, ist diese Woche auch wieder losgegangen. Und schon beendet. Ne? Der legendäre Barclays-Marathon.
Ja. Da haben wir einige Zuschriften noch bekommen.
Ah, ehrlich? Ja, das habe ich noch gar nicht gesehen. Also, ja, oder also, jetzt akut, weil das ja tatsächlich, jetzt muss ich mal kurz rechnen, vorgestern Vormittag ist der Startschuss gefallen. Aber tatsächlich hat nur einer die vier Runden geschafft und dann ist das Feld in sich kollabiert. Ja. Es waren aber wohl auch schwierige Bedingungen, ja, sehr schwierige Bedingungen. Wind so um die 50 Stundenkilometer und Regen. Ne? Also so wie man es gerne hat, wenn man so im Gelände unterwegs ist. Also war eine der unspektakulären Veranstaltungen im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wo ja sowohl sehr große Strecken zurückgelegt wurden, Finisher ja etliche dazugekommen sind, die erste Frau, die das gefinisht hat und so weiter. Aber in diesem Jahr war mal wieder ein Jahr, wo es sich halt zeigt, dass es nicht irgendwas ist, sondern dass es halt einfach brutal ist, ja, weil 100 Meilen ist halt einfach auch weit.
Das ist weit noch dazu, der Modus, in dem das ja ausgetragen wird, ist ja auch wirklich wild. Die Zuschriften, die wir bekommen haben, beziehen sich teilweise, also natürlich darauf, dass das jetzt gerade wieder stattfindet, bezieht sich aber auch darauf, dass viele überhaupt erst durch uns und unseren Podcast auf dieses Event aufmerksam wurden und auch in die alten Folgen damals reingehört haben und gesagt haben, das finden sie gigantisch und haben auch die Doku dazu angeguckt und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist jetzt zu viel gesagt, dass wir das Event hier jetzt populär gemacht haben, aber ich glaube, wir haben es zumindest einer breiteren Öffentlichkeit so ein bisschen zugänglich gemacht in seiner Komplexität und auch Absurdität. Das ist wirklich, ja, was für sehr hartgesottene Ausdauersportlerinnen und Sportler.
Aber so ein Jahr wie jetzt, finde ich, ist ja auch so, dass das dann halt zeigt, dass es nicht irgendwie für jedermann geeignet ist oder dass es Pillepalle wäre. Ne? Das macht es halt schon außergewöhnlich. Ja? Das ist eben nicht so, wie es die letzten zwei, drei Jahre den Anschein hatte, okay, jetzt geht das da irgendwie steil vorwärts und es kommen permanent größere Gruppen an Finishern dazu. Nee, ist nicht so. Das spielt eben auch schon das Wetter dann noch eine erhebliche Rolle, weil wir haben halt immer noch März. Ne? Das merkt man natürlich in Köln nicht so. Hier ist es halt sehr sonnig und sehr sommerlich und es ist fantastisch. Aber leider hatte ich gar nicht so viel Zeit und ja, gelaufen bin ich auch noch nicht. Deshalb bin ich ja auch noch vor der Qualifizierungsphase, um überhaupt irgendwas zu laufen. Ja. Vielleicht können wir uns dann die nächsten Wochen mal mit Double Threshold beschäftigen.
Double Threshold, genau.
Jetzt ist das noch nichts für mich.
Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit dazu, glaube ich. Aber es ist, wie du sagst, es ist eigentlich praktisch jetzt, wir haben jetzt Mitte, Ende März, es ist so, jedes Wochenende gibt es irgendwelche Straßenlauf-Highlights, alleine im letzten Wochenende. Vielleicht nicht für uns aus deutscher oder europäischer Brille die ganz großen Events, aber trotzdem jetzt auch Events, die jetzt ein gewisses Prestige auf jeden Fall haben. Es war ja am Wochenende der Seoul-Marathon, es war der LA-Marathon, es war auch der Barcelona-Marathon. Der müssen wir natürlich ein bisschen einordnen im Verhältnis zum kleinen Bruder, zum Barcelona-Halbmarathon, schon ein bisschen hinten abfällt. Aber alles in allem natürlich Events sind, wo in der Vergangenheit auch schon bekannte Namen gewonnen haben. LA vielleicht jetzt nicht unbedingt der Marathon, um die absoluten Top-Zeiten zu laufen, dafür aber jetzt dieses Jahr von einem Amerikaner gewonnen worden. Das ist natürlich für vor allem für den Lokalpatriotismus immer sehr, sehr gut. Es war ein, ich sag mal, jemand, den man, glaube ich, nicht unbedingt im Vorfeld auf dem Schirm hatte, nämlich der Matthew Richtman. Und der hat das auch in einer Zeit gewonnen, die, finde ich, für die Strecke schon richtig krass ist. Also 2:07:56, das ist schon stark. Der ist noch gar nicht so viele Marathons gelaufen. Und in aller Regel ist es ja so, dass die, ich sage jetzt mal, Pro-Athleten in den USA ja meistens schon irgendeine College-Vergangenheit haben, also wo sie natürlich schon irgendwie aufgefallen sind, vielleicht auch schon NCAA gewonnen haben oder irgendwie sowas. Er war nicht mal in der Division One unterwegs, also das ist wirklich so ein, ja, wundern sich, glaube ich, gerade viele über seinen Namen und woher das plötzlich kommt mit seinem großen Aufstieg, aber natürlich spannend für die Szene. Und ja, also ich meine, New York City Halbmarathon war ja am Wochenende auch noch. Fabian Schlumpf beispielsweise mitgelaufen, um hier mal liebe Grüße in die Schweiz zu schicken. Ich glaube, aus deutscher Sicht war da jetzt niemand dabei, haben wir zumindest nichts mitbekommen. Und genau, ja, Seoul, ja, waren alles okay Zeiten. Man ist natürlich in den heutigen Zeiten ist man sehr verwöhnt, was irgendwelche verrückten Zeiten anbelangt. Also bei den Männern oft im Bereich von, war das jetzt im Bereich von 2:05, sowohl in Barcelona als auch in, beziehungsweise Barcelona 2:04, Seoul 2:05. Da möchte ich noch kurz, weil ich gerade diese Schlagzeile nochmal gesehen hatte diese Woche, nochmal einen kleinen Rückblick und Ausblick geben, weil es ist nicht unwahrscheinlich, wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch in diesem Jahr Ralf und ich wieder ein Live-Format zum HASPA-Marathon Hamburg machen dürfen. Das würde uns natürlich sehr, sehr erfreuen. Sind wir noch in den Planungen, aber da vielleicht noch ein kleines Flashback zum letzten Jahr, nämlich Hamburg, muss man sagen, ist natürlich der zweitgrößte Marathon in Deutschland und trotzdem natürlich, wenn man jetzt das ganze Jahr betrachtet, ist immer sehr viel Fokus natürlich auf Berlin. Nichtsdestotrotz mausert sich Hamburg immer mehr zu einem Marathon, der auch global relevant hat, sage ich jetzt mal, denn es war der sechstschnellste Marathon der Welt letztes Jahr. Das ist ja, glaube ich, schon was, wo dann auch international öfters mal die Augen dann auf Hamburg gerichtet werden. Insofern bin ich auch sehr, sehr gespannt auf das internationale Feld für den Hamburg-Marathon in diesem Jahr, dass beispielsweise Richard Ringer starten wird, das wissen wir ja schon. Da freuen wir uns natürlich auch drauf, durften wir ja schon einmal einen Erfolgslauf von ihm kommentieren, nämlich als er die Olympia-Quali gelaufen ist. Aber ja, Hamburg wird, glaube ich, auch nochmal ein Highlight werden im April. Und für diejenigen, die, ja, die von euch mitlaufen, die können es natürlich jetzt nicht live sehen, aber das wird es ja dann auch als Real-Life im Nachgang geben. Und wir werden dann versuchen, euch stimmlich durch euren Marathon zu begleiten.
Ja, und ich darf vorher noch den Hannover-Marathon übertragen für die Kollegen vom NDR. Und da ist auf jeden Fall jetzt bei den Männern schon klar, dass Haftung Beldey und Samuel Fitwi aufeinandertreffen werden. Auch eine sehr spannende Geschichte. Haftung Beldey ist ja da in der Nähe von Hannover eine Weile unterwegs gewesen. Vor allen Dingen hat er dort angefangen, überhaupt zu laufen. Ja. Das ist so ein bisschen eine ähnliche Geschichte wie bei Samu Fitwi auch, der ja in der Vulkaneifel auch erst tatsächlich angefangen hat zu laufen und das nicht vorher schon als Ausbildung zu Hause in Afrika genossen hatte. Also das wird glaube ich, ganz spannend, denn beide sind ja dafür bekannt, dass sie durchaus mal Risiko gehen und dass sie keine Angst haben vor Tempo. Deshalb bin ich da sehr gespannt. Das ist ja eine schnelle Strecke, also da kann schon was bei rauskommen.
Und wenn wir noch Marathonwerbung machen, dann hau ich auch noch mal eine Marathonwerbung raus. Noch einmal. Wir machen hier voll die Programmtipps für euch. Denn ja, die großen Marathons, sie werfen natürlich ihre Schatten voraus. Ich darf auch noch mal einen Marathon kommentieren, den Paris-Marathon auf Eurosport.
Das ist auch ein schöner Marathon übrigens.
Ja, am
13. Also hat nichts mit dem Olympia-Ding zu tun, ne?
Gar nicht,
also, kann man jetzt sagen, leider, weil der hatte schon was natürlich, ja, aber das war spannend. Olympia. Ja, aber das ist, also ich finde, dass der normale Paris-Marathon einer der unterschätzten Läufe in Europa ist, weil er nicht so im Fokus steht.
Irgendwie gar
trotzdem,
nicht,
gell? Nee, aber trotzdem sehr, sehr gute Zeiten hervorgebracht hat schon.
Ja.
Und einfach auch ein unglaublich großes Event insgesamt ist.
Ja, ja, sehr, sehr teilnehmerstark, wirklich. Ja. Aber so in der, ja, sag ich mal, spitzensportlichen Wahrnehmung immer ein bisschen nachrangig behandelt wird. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, das dann live kommentieren zu dürfen. Ja, 13. April. Also es geht Schlag auf Schlag. Hannover, Paris, dann sind wir schon fast in Hamburg. Ja, wird auf jeden Fall einiges für euch auch geboten sein, wenn ihr nicht an den Wochenenden natürlich selber im Einsatz seid, das ist ja dann eh klar.
Zwischendurch muss ich noch ein bisschen Radfahren gehen,
ne, um ja,
die Form aufzubauen. Für Radfahren war ich heute auch schon, immerhin. Ne?
Man muss ja so langsam sommerlichen Temperaturen, wie ich schon
von dir gehört habe. Ja, es war mir zu warm. Ich hatte einen Base Layer noch angezogen, war schon zu warm.
Ja.
Du kennst das.
Man kennt's.
Ja, also, wer kennt es nicht? Philipp
ich saß
draußen mit Skiweste.
Ja. Ich saß nur zum Telefonieren draußen in der Sonne, das war aber auch sehr schön. Es ist nicht so warm gewesen, glaube ich, wie bei euch. Ich glaube, wir hatten ungefähr so 15 Grad, aber in der Sonne natürlich trotzdem angenehm. Und ja, gut, weiß nicht, Radfahren, Kurzhose nehme ich an.
Yes.
Base Layer, dann Trikot. Dann noch eine Weste. Nee, keine Weste.
Keine Weste.
Keine Weste, ja. Sonst wäre es, glaube ich, zu crazy gewesen.
Ist sowieso schon zu warm dann.
Ja.
Ne? Also, ja, es ist schön. Ne? Sehr, sehr schön. Ja, was müssen wir noch besprechen? Wenn ihr noch den finalen Touch an eure Laufform legen wollt, also jetzt anders als ich, ja, sondern wenn ihr schon im Halbfinale seid und noch den finalen Touch dranlegen wollt, also zum Beispiel, wenn ihr im Sommer noch eine Triathlon-Veranstaltung vor euch habt, vielleicht auch eine längere Triathlon-Veranstaltung vor euch habt. Ja, wir haben noch ein schönes Camp für euch aufgelegt. Ja. Schaut nochmal rein, auch das machen wir noch in die Shownotes rein. Pro Training Tours, da müsst ihr Laufcamps anklicken und dann findet ihr unseres. Ja.
Oder wir bauen euch einfach den Link natürlich ein in den, genau, Shownotes. 19. bis 23. Juni im wunderschönen Allgäu.
Und wir haben ein cooles Programm zusammengebaut für euch, ja, inklusive Track-Session. Ja, wird zwar keine elektronische Zeitnahme sein, aber nah dran. mit ein paar sehr schönen Dingen, die wir vorhaben. Aber wir wollen auch auf den Berg rauf mit euch. Also wer mal Bock hat, sich da auf der einen Seite zu testen, aber auch keine Angst, es ist kein Hochleistungscamp, ja, einfach mal ausprobieren will in Dingen, die man sonst vielleicht nicht so macht im Training. Die finalen Touches und ein paar schöne Ansätze für euer Training geben wir euch da gerne.
Ja, und gibt auf jeden Fall schlechtere Orte, als im Sommer im Allgäu zu sein. Ich war letztes Wochenende kurz im Allgäu, Freunde besuchen, und da war es natürlich ganz verrückt, es war noch winterlich. Genau, also ich freue mich auf jeden Fall schon auf Sommer, ich freue mich auf Berge, ich freue mich auf coole Leute und ein schönes Wochenende. Ich weiß gar nicht, wie der Stand aktuell ist, wie viele Plätze noch frei sind, müssen wir mal nochmal bei Gelegenheit erfragen, aber ein paar Plätze werden auf jeden Fall noch frei sein. Und ihr dürft das natürlich auch gerne in eurer Bubble, ja, in eurer Running Crew, in eurem Verein, in eurem Freundeskreis gerne noch teilen. Wenn ihr da gemeinsam von wo auch immer ihr kommen würdet, anreisen möchtet, umso besser. Dann habt ihr Gesellschaft, spart vielleicht noch ein bisschen was und genau.
Und wir finden auch Lösungen für vielleicht nicht mitlaufende Begleitpersonen, kriegen
wir auch. Haben wir, glaube ich, auch schon ein, zwei Anfragen gehabt. Das ist ja also nicht das Problem, kriegen wir organisiert. Also sollte jetzt ein Partner, eine Partnerin mitkommen wollen, aber jetzt sich noch nicht zu dem Lager der Laufenden zählen, das ist jetzt kein Grund, dass ihr das nicht buchen könnt. Auch dafür finden wir eine Lösung. Haben wir schon, ich glaube, ein oder zweimal jetzt gemacht.
Ja, und dann ist ja der heutige Tag wirklich eine wichtige Zeitenwende im ganz großen Sport, ja, im IOC, im Internationalen Olympischen Komitee. Ich hatte am vergangenen Montag vor einer kleinen, handverlesenen Gruppe die Freude, einen Vortrag über Olympia und macht es Sinn, dass wir uns als Deutschland für Olympia bewerben, für die Austragung der Olympischen Spiele bewerben, so. Und da habe ich schon gesagt, ich bin nämlich ein ganz großer Prophet, müsst ihr wissen, sollte Kirsty Coventry heute zur Präsidentin gewählt werden, nicht wundern, das kann sehr, sehr gut passieren. Vorher wurden ja Sebastian Coe und Juan Antonio Samaranch als die großen Favoriten gehandelt. Aber Kirsty Coventry hat sich im ersten Wahlgang durchgesetzt. Das ist vor allen Dingen auch aufgrund der großen Zahl, nämlich insgesamt 7 Mitbewerber, die sie hatte, erstaunlich und wirklich eine Riesenüberraschung. Für mich fast noch die größere Überraschung ist, dass Sebastian Coe nur 8 Stimmen bekommen hat in diesem ersten Wahlgang. Also das ist wirklich jetzt in Relation für ihn schon enttäuschend wenig. Was das ausmacht mit der internationalen Leichtathletik, werden wir dann nochmal uns anschauen.
Sie ist aber das, nicht ja. nur die erste Frau, sondern, ich habe mich auch vorher jetzt hier noch ein bisschen vorbereitet, sie ist nicht nur die erste Frau, die IOC-Präsidentin wird, sondern sie ist auch die erste Präsidentin, die nicht aus Europa oder den USA kommt.
Genau, ne? Und dann kommt natürlich Afrika noch als besonderer Hintergrund dazu. Ja, das ist halt alles wegweisend. In welche Richtung dieser Weg geht, das ist noch eine ganz andere Frage. Sie war more or less erklärte Favoritin des scheidenden Präsidenten von Thomas Bach, der jetzt noch eine Übergangsphase bis Ende Juni gemeinsam mit ihr gestalten wird. Und das sind sehr spannende und wirklich auch wichtige richtungsweisende Geschichten. Gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer rein. Mit unserem Gast heute, ja, was soll ich sagen? Wir sind maximal dankbar. Weil ich glaube, das ist schon cool, wenn man das an so einem Tag, wo diese Entscheidung gerade frisch gefallen ist und bei den vielfältigen Themen, die vor allen Dingen Athletinnen und Athleten ja dazu haben, ja, weil das bedeutet was für den Sport, das bedeutet vor allen Dingen was für den olympischen Sport, das bedeutet was für Athletinnen und Athleten, die an großen internationalen Wettkämpfen teilnehmen, an den Bedingungen, unter denen Profi-Dasein überhaupt möglich ist oder möglich gemacht werden kann, wohin die ganze Reise geht, sicher auch die politischen und sportpolitischen Implikationen, die damit zusammenhängen. Und wir sind total happy, dass Johannes Herber gleich mit uns ein bisschen diskutieren wird. Geschäftsführer von Athleten Deutschland. Und wir sagen nochmal ganz lieben Gruß an die Präsidentin, an Carla Borger.
Ja, und da ist er auch heute zu sehr, sehr später Stunde. Wir wollen noch gar nicht dran denken, dass die Folge morgen um 5 Uhr veröffentlicht werden soll. Also wir haben noch eine kleine Nachtschicht vor uns und freuen uns wahnsinnig, dass Johannes Herber heute nach einem wahrscheinlich sehr, sehr geschäftigen Tag schon auch zu später Stunde um kurz nach 9:30 hier bei uns noch im Podcast zu Gast ist. Johannes, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast und erklär unserer Zuhörerschaft gerne mal, was so dein Background ist als Sportler, als Mensch und was du natürlich vor allem heute so machst.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Bin gerne hier dabei. Ja, ich bin ehemaliger Basketballspieler. Ich habe in der deutschen Nationalmannschaft gespielt, so in den Nullerjahren, gemeinsam mit Dirk Nowitzki, wahrscheinlich der bekannteste, mit dem ich damals gespielt habe. Ich habe auf dem College gespielt vorher, dann in der Bundesliga bei Alba Berlin, Frankfurt, Tübingen. Habe aber meine Karriere relativ früh beenden müssen mit Kreuzbandrissen, Bandscheibenvorfällen. Also ich hatte mit ziemlich vielen Verletzungen zu kämpfen, habe dann mit 29 Jahren freiwillig die Karriere beendet, bevor mich die Karriere selbst beendet hat. Und hatte schon während meiner Karriere parallel Politikwissenschaft studiert und auch in der Bundesliga oder auch aus der Nationalmannschaft heraus damals eine Spielergewerkschaft gegründet, die mittlerweile so ein bisschen zum Erliegen gekommen ist in der Bundesliga, oder nicht so ein bisschen, die ist zum Erliegen gekommen. Und habe aber da eben schon begonnen mit diesem Thema Athletenvertretung. Und nach meinem Karriereende habe ich erst mal ein Buch geschrieben und bin dann aber über eigentlich denjenigen, der die Spielergewerkschaft in Deutschland aufgezogen hat, das war ein amerikanischer Spieler, Walter Palmer hieß der hat so diese europäische Spielergewerkschaftsbewegung erst auf europäischer Ebene, dann auf globaler Ebene zusammengeführt. Und ich bin dem so ein bisschen gefolgt. Also er hat mich dann eingeladen, da erst in Brüssel so ein bisschen mitzuarbeiten. Und später bin ich dann nach Nyon in die Schweiz gegangen und habe bei der World Players Association, heißt die, also die globale Spielergewerkschaft, gearbeitet. Und seit 2019 bin ich Geschäftsführer von Athleten Deutschland. Und Athleten Deutschland ist die unabhängige Athletenvertretung hier in Deutschland für alle Bundeskaderathletinnen und Athleten. Und wir, ja, setzen uns für die Stimme und die Rechte der Athletin ein.
Ja, und wir haben das im Vorgespräch schon kurz gehört von dir. Es ist nicht nur ein spannender Tag durch die Wahl eben von Kirsty Coventry zur ersten Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees, sondern dann kommen auch die Anfragen an euch. Ja, wir haben die auch, sagen wir mal, nicht mit sehr viel Vorlauf gestellt. Was passiert dann tatsächlich bei euch? Also ist auch ein bisschen eine Ehrerbietung an euer Engagement, an eure Organisation, also ne, ist ja ein Verein, dass ihr jetzt gefragt werdet dazu, dass jetzt eine neue Präsidentin da an der Spitze der olympischen Bewegung steht?
Ja, sicherlich. Das ist natürlich ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir in vielen Fällen dann bei solchen Themen der erste Ansprechpartner sind für die Medien. Und dementsprechend bereiten wir uns auch darauf vor. Also wir haben schon in der letzten Woche begonnen, natürlich nochmal die Kandidatin und die anderen Kandidaten zu recherchieren, um nochmal ein bisschen was über deren Programme herauszufinden, was gar nicht so leicht war, weil es ja eigentlich wirklich keinen offenen Wettstreit der Ideen gab. Und haben natürlich überlegt, wie wir uns positionieren, auch welche Erwartungen wir jetzt an die neue IOC-Spitze herantragen. Und es gab natürlich auch immer wieder Fragen zur Bilanz von Thomas Bach. Auch damit haben wir uns auseinandergesetzt. Also insofern kamen jetzt viele Anfragen diese Woche tatsächlich, aber wir waren auch ganz gut vorbereitet, die Fragen zu beantworten.
Also zur Bilanz von Thomas Bach kommen wir bestimmt
warum
gleich.
Warum wusste ich, dass du da direkt drauf einspringst?
Ja, das muss man ja schon auch ein bisschen rekapitulieren, auch vielleicht auch kritisch rekapitulieren, sage ich jetzt mal. Es ist aber für mich erstmal noch spannend. Also wir sind quasi dann Politikwissenschaftskollegen, weil bevor ich mich dann für einige Jahre Profisport entschieden habe, habe ich zumindest auch mal einen Bachelor in Politikwissenschaft in Regensburg abgeschlossen. Und das, was du gerade geschildert hast, in Bezug auf die, also überhaupt die Kandidaten, die zur Wahl standen und die praktisch nicht wirklich vorhandenen oder öffentlich zugänglichen Wahlprogramme oder Unterschiede, das ist ja schon mal irgendwie der erste spannende Schritt, glaube ich, oder? Also, lass uns da vielleicht noch kurz drüber sprechen, weil ich glaube, viele, die jetzt hier zuhören, interessieren sich natürlich auf jeden Fall für Sport, bestimmt nicht nur für Ausdauersport, sondern auch natürlich für olympischen Sport. Und das ist ein Thema, was jetzt nicht so häufig in deiner Bubble natürlich, ich glaube aber in der allgemeinen Bubble vielleicht noch viel zu wenig besprochen wird, dass es ja doch oft in diesen Sportorganisationen jetzt nicht so, wie wir das kennen, aus der Politik vielleicht hierzulande zugeht, sondern da ist ja alles so ein bisschen, man hat immer so den Eindruck, da wird ein bisschen was gemunkelt und gemauschelt und es ist nicht so richtig, die Öffentlichkeit wird nicht so richtig abgeholt, was sind eigentlich die Unterschiede, beispielsweise was die Kandidaten anbelangt. Wie siehst du das oder wie seht ihr das als, ich sage jetzt mal, Experten, wenn ihr sagt, es war für euch schon schwierig genug, irgendwie da rauszufinden, was, wo denn da die Unterschiede liegen?
Ja, diese Wahl oder dieser Modus vor allem ist sicherlich symptomatisch.
In einem griechischen Luxusresort findet es statt. Das ist vielleicht auch noch so als Einordnung, habe ich in meiner Vorbereitung auf
Kein
die
Neid
Sendung
bitte,
kurz.
kein Neid bitte.
Nein, es ist einfach nur eine Feststellung, dass Geld dafür ja
Ja.
dann vorhanden ist, auf jeden Fall. Das muss man ja sagen.
Ja, Geld ist da mit Sicherheit vorhanden. Da kann man vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich wollte sagen, dass dieser Wahlmodus symptomatisch ist für die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden in der olympischen Bewegung, würde ich jetzt mal generalisieren, nämlich für Außenstehende nicht besonders transparent und auch auf eine gewisse Weise undemokratisch, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, weil natürlich schon auch dort eine Wahl stattgefunden hat. Aber wenn man sich natürlich anguckt, wer diese IOC-Mitglieder sind, diese etwa nur 100 Menschen, die zum Teil ja gar nicht repräsentativ sind für für die Verbände auch nicht und auch nicht für die Athletinnen und Athleten, dann muss man sich natürlich schon fragen, wenn das die Organisation ist, die A, Ausrichter der Olympischen Spiele ist, also den maßgeblichen Event für dieser Welt, für ein Gros der Sportarten. Und zweitens, und das vielleicht in dem Punkt noch wichtiger, Regelgeber für diese ganze olympische Bewegung, über die olympische Charta, über Richtlinien, über auch die Mittelverteilung, mit der sie unheimliche Macht in dieser olympischen Pyramide ausüben kann, dann muss man da, glaube ich, schon vom Demokratiedefizit sprechen, weil da gibt es natürlich Anspruchsgruppen, wie die Nationalen Olympischen Komitees, als auch ja, die Menschen, die ich vertrete, nämlich die Athletinnen und Athleten, die da eigentlich viel, viel zu kurz kommen. Ja, weil im Endeffekt muss dieser Präsident oder in dem Fall jetzt die Präsidentin ja genau für diese Anspruchsgruppen da sein. Und ist es aber das wird nicht halt reflektiert in der Menschen, in den Personen, von denen sie gewählt wird. Und vielleicht noch ein Wort zu dem fehlenden Wettstreit der Ideen. Ja, das ist halt. Ja, eigentlich, das wäre ja eigentlich das Interessante gewesen, wirklich zu verstehen, oder wenn es auch eine offene Debatte gegeben hätte, in der Öffentlichkeit, wo vielleicht auch Athleten Fragen einreichen hätten können. Ne, wie stehen sie zu diesen verschiedenen Themen? Ne, da gibt es ja eine, gibt's, es ist ja eine unheimlich, also es ist natürlich, wir sprechen hier, ich weiß, über ein sehr nischiges Thema, aber es sind ja wirklich schon sehr spannende Debatten, denen sich die Sportpolitik oder das IOC jetzt auch stellen muss. Erstmal natürlich die Positionierung in der neuen Weltordnung, KI, Transgender, Klimaschutz haben jetzt auch nochmal Athletinnen und Athleten mit so einem offenen Brief auf den Plan gerufen. Also alle Themen, die uns eigentlich, oder viele Themen, die uns auch so beschäftigen, finden sich auch im Sport wieder und es muss eine Auseinandersetzung damit geben. Und da wäre es natürlich super interessant gewesen, auch von den Kandidatinnen und Kandidaten wirklich auch im direkten Vergleich zu hören, wie Sie dazu stehen.
Ja, das Spannende ist ja sicher auch, dass wir ja mit Phänomenen zu tun haben, die jetzt gar nicht neu sind. Ja? Und wenn du dann halt erzählst, ja, okay, wir haben jetzt dann mal versucht, eine Athletenvertretung in einer Sportart, in Basketball, die ja einen relativ hohen Professionalisierungsgrad hat, auf den Weg zu bringen. Ja? Und das ist ja jetzt nichts, was jetzt seit 30, 40 Jahren besteht, sondern das sind schon noch zeitlich eher kürzere Initiativen, die da stattgefunden haben. Wenn man mal so einen ganz kleinen Blick wirft auf die Gewerkschaften in den großen amerikanischen Profisportarten, das sieht fast ein bisschen anders aus, nämlich besser. Die haben durchaus ja eine Macht. Ja, wir haben ja auch häufiger schon die Machtproben da gestellt, gerade beim American Football, aber auch im Eishockey, im Basketball etc. Warum ist das in diesem olympischen Sport so gar nicht verankert? Ja, weil das findet ja Jetzt mal abgesehen von Athletinnenvertretern, die es ja durchaus gibt im olympischen Sport, kommen wir auch noch dazu, weil da kommt Kirsty Coventry, die neue Präsidentin, her. Dieses wirklich Teilhaben auch an Verteilungsprozessen ist einfach nicht da im olympischen Sport und in der olympischen Bewegung.
Da würde ich aus Athleten ehemaliger, ich bin ja auch nicht mehr aktiv, aber aus ehemaliger Athleten sich vielleicht einen Einwurf vielleicht bringen und bin gespannt, ob Johannes das teilt oder vielleicht ganz anders sieht. Der hat natürlich auch im Tagesgeschäft viel mehr mit Athleten zu tun. Ich glaube, die Machtposition von Athleten ist im olympischen Kontext aus zwei Gründen sehr schwach. Ich glaube, es ist noch nicht so üblich, dass es Athletenvertretungen gibt wie Athleten Deutschland, glaube ich, national. Kann Johannes gleich bestimmt noch besser einordnen, ist mir zumindest oder aus der Zeit damals, wo ich aktiv war, nicht so bekannt. Und der zweite Aspekt ist, ich glaube, natürlich, es benötigt auch viel Mut, in einem, ich sage jetzt mal, klassischen Ligabetrieb irgendwo auf die Barrikaden zu gehen, sich irgendwo querzustellen, vielleicht mit einer Art von Streik oder was weiß ich, zu drohen, weil das kann natürlich trotzdem persönliche Konsequenzen haben. Das, glaube ich, braucht auf jeden Fall auch Mut. Aber bei den Olympischen Spielen haben wir leider ja noch diesen, ich sage jetzt mal, einerseits für viele Athleten schönen, weil besonderen Umstand, aber auch gleichzeitig dann so also ein bisschen das Damoklesschwert. Es findet nur alle 4 Jahre statt und es ist nur so, also ich glaube, niemand würde, glaube ich, jetzt aus Protest oder die wenigsten würden wahrscheinlich aus Protest Olympische Spiele boykottieren, weil du ja nicht weißt, ob es die einzige Chance ist in deinem Leben, dass du das mal erlebt hast. Ich glaube, das ist, schwingt immer noch in der heutigen Zeit sehr stark mit, dass viele ja nicht in einer Reihe, sage ich mal, 2 oder vielleicht 3 Olympische Spiele als Athleten teilnehmen können oder in der Lage dazu sind. Und ich glaube, gerade für die Ebene, die vielleicht sagen, ey, wow, vielleicht once in a lifetime Ding, bring's nicht übers Herz, da jetzt irgendwie das zu riskieren. Zumindest war das vielleicht noch vor 4 bis 8 Jahren, so Rio-Ära, glaube ich, sehr stark verankert im Kopf von Athleten, glaube ich. Obwohl man mit
Ja.
Umständen unzufrieden ist, also das ist ja klar.
Ja. Also mir schwirren da jetzt sehr viele Gedanken durch den Kopf, weil die Fragen ja ganz tief so den Kern von Athletenvertretung berühren und was ist das eigentlich und was sollte es sein? Und ich würde vielleicht mal damit beginnen, dass ich glaube, ein großer Unterschied zwischen Profiligen oder auch dem amerikanischen Modell natürlich darin besteht, dass da einfach Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnisse existieren. Das heißt, es gibt schon einen rechtlichen Rahmen, in dem gewerkschaftliches Handeln stattfinden kann und irgendwie auch klaren Regeln und Prozessen folgen kann. Teamsportarten haben auch einen Vorteil darin, dass es sagen, eine Kultur ist, vielleicht eine Liga mit 18 Teams, heißt 18 Locker-Rooms. Die sind viel leichter zu organisieren, also immer noch nicht leicht zu organisieren, weil natürlich man auch da Überzeugungsarbeit leisten muss als Vertretungsorganisation, aber wesentlich leichter zu organisieren als eine Sportart wie vielleicht Leichtathletik, die sehr dezentral ist, in verschiedenen Trainingsgruppen übers Land verteilt, die vielleicht noch nicht mal in Deutschland trainieren, sondern auch in anderen Ländern viel unterwegs sind, im Zweifel auch in Competition zueinander stehen. Ja, also vielleicht, Philipp, kannst du auch nochmal deine Einschätzung zu geben. Aber das heißt, Solidarität herzustellen, ist vielleicht da schon etwas schwieriger als wie gesagt, in den Teamsportarten mit klaren Arbeitsverträgen und eben auch definierten Mitteln zum Arbeitskampf. Außerdem gibt es, du hast es ja gerade beschrieben, diese Once-in-a-Lifetime-Chance. Also dem Argument würde ich auch zustimmen, dass das vielleicht nochmal ein Christus-Hemmnis darstellt. Und dazu kommt halt diese große Abhängigkeit von den Verbänden, die eben diese Nominierungshoheit haben. Ja, also wenn Verbände ja mit einer Unterschrift, einem Federstreich, Leute von Listen streichen können, natürlich gibt es Nominierungskriterien, aber
Oh, da bin ich ein guter Kandidat hier. Also da, also
aber
Nominierungskriterien da, das ist ja das gedruckte, der gedruckte Buchstabe auf dem Papier nicht wert. Also
Ja,
wirklich,
also
also.
genau, ist auch ein großes Fass, was wir aufmachen, aber ich
Ja.
weiß nicht, ob eure Hörer und Hörerinnen so
Die
tief
sind das gewohnt. Die sind
in
diesen
sein.
Rant von Philipp gewohnt, weil er hat ja diverse
Ja.
Prozesse auch in seiner aktiven Phase bestritten gegen den Deutschen
Ja.
Leichtathletikverband. Aber bleiben wir nochmal bei dieser.
Ja, also die
Ja.
Abhängigkeitsverhältnisse
Ja.
sind sehr, sehr stark und das heißt natürlich der Anreiz dann auch beim ungewissen Ausgang sich auf die Barrikaden zu stellen. kann dadurch halt gemindert werden. Genau, und natürlich gibt es dieses Konstrukt der Athletenkommission, die es im IOC gibt, die es in den Verbänden zum Teil auch gibt, oder gibt es Athletenvertretungen dann. Beim DOSB gibt es auch eine Athletenkommission, die ja interessanterweise irgendwann gesagt hat, wir gründen lieber Athleten Deutschland als Verein, weil wir als Athletenkommission eben nicht, also keine Durchschlagskraft haben und auch überhaupt keine Kapazitäten und Zeit, uns länger mit Themen intensiv auseinanderzusetzen. Und nichtsdestotrotz sind diese Kommission oder dieses Modell ist einfach sticky, weil Verbände das halt immer auch nutzen als so, wir haben ja schon eine Athletenvertretung. Und weil es immer auch diesen Impuls gibt, sich mit unabhängigen Vertretungen wie unserer gar nicht erst auseinandersetzen zu wollen, uns die Legitimation abzusprechen, und eben darauf zu beharren, dass es ja eine Satzung gibt und die gibt eben vor, dass die Athletenvertretung anders zu funktionieren hat. Und das ist auch etwas, was mich persönlich dann sehr stört, dass sozusagen eine Gruppe oder eine Satzung oder Menschen in Verbänden, die immer die Mehrheit haben in Gremien, darüber entscheiden wollen, wie sich eine andere Gruppe, in dem Fall die Athletinnen und Athleten, vertreten wollen, ja, und ihnen sozusagen ein Modell vorschreiben. Und meine These ist, dass wenn ich eine Athletin oder Athleten frage, möchtest du lieber von einer Athletenkommission vertreten werden, die ehrenamtlich arbeitet, die eigentlich keine eigenen Ressourcen mitbringt, die im Zweifel eine Stimme in einem Entscheidungsgremium hat, die zum Teil nicht frei nach draußen an die Öffentlichkeit kommunizieren kann, ohne durch einen Pressesprecher des Verbandes durchzugehen. Möchtest du von denen vertreten werden oder von einer Organisation, bei der Athleten im Präsidium sitzen, die von Athleten selber gewählt worden sind, die über ein hohes sechsstelliges Budget verfügen? Also, ne, also ich glaube, es gibt gute Argumente, dass Athletenvertretung anders funktionieren kann und sollte als von den Verbänden vorgegeben. Und ich finde, das sollen Athletinnen immer selber entscheiden, wie sie vertreten werden sollen. War jetzt eine lange Antwort und ich weiß gar nicht mehr,
Ja,
was die Ausgangsfrage war, aber
das ist ja schon ein wesentlicher Punkt. Ja. Wo werden die Interessen tatsächlich wahrgenommen von Athletinnen und Athleten? Ja? Gehen wir mal auf diesen Ursprung, wie Kirsty Coventry überhaupt in das IOC gekommen ist. Das war nämlich eben genau diese Wahl zur Athletenvertreterin. Ich weiß nicht, Philipp, hast du gewählt, als du in Rio dabei warst?
Nee.
Also
Allerdings
lieber.
muss man fairerweise sagen, wir wollen jetzt nicht zu sehr in dieses Verbandsthema reinkommen, aber es gab ja ein paar, sagen wir mal, Unstimmigkeiten im unmittelbaren Vorfeld der Nominierung, was am Ende ja dann auch dazu geführt hat, würde natürlich von anderer Seite auf jeden Fall dementiert werden, aber es wurde ja extra, meine Anreise wurde ja so knapp wie möglich gestaltet. Marathon ist immer klassischerweise der allerletzte Tag. Ich durfte, glaube ich, von Donnerstag auf Freitag anreisen. Also ich war auch erst Freitag da. Dann machst du ja Freitag und Samstag vor einem Marathon ist auch nicht mehr so viel. Ich hatte da wenig Zeit tatsächlich. Wir hatten, glaube ich, ein Teammeeting und Samstag war noch Abschlusseinheit und genau.
Ja, aber das ist schon ein spannender Aspekt, den man eben jetzt auch mit betrachten muss, wenn man auf die Geschichte von Kirsty Coventry schaut. Kirsty Coventry ist im Nachgang, und das ist wichtig in dieser Stelle, im Nachgang zur Wahl zur Athletenkommission 2012 ins IOC gelangt. Wie funktioniert das? Also es gibt mehrere Kandidatinnen und Kandidaten, das ist nicht nur einer, sondern es sind mehrere, die in die Athletenvertretung gewählt werden. Da gibt es halt unterschiedliche Laufzeiten. Und in der Regel ist es so, dass bei jeder Austragung der Olympischen Spiele ein Teil oder alle neu gewählt werden. Tatsächlich war es so, dass Kirsty Coventry erst nicht die erforderliche Mehrheit hatte, um dorthin zu gelangen in die Athletenvertretung. Sondern es waren zwei, die ganz vorne waren und die sind dann nachher aufgrund eines Protestes, den Kirsty Coventry nach Beendigung der Wahlperiode eingeleitet hat, praktisch aus der Wertung genommen worden. Das war auf der einen Seite Koji Murufushi, das ist ein japanischer Hammerwerfer, ziemlich bekannter Athlet in Asien, und Shu Muyen, ein
ein Kämpfer, ich glaube, Karatekämpfer aus Taiwan. Die hatten die meisten Stimmen bekommen und Kirsty Coventry hatte die zweitwenigsten Stimmen bekommen. Nachdem diese beiden jetzt eliminiert worden waren, ist sie ins die Athletenvertretung gerutscht. Aus welchem Grund sind die eliminiert worden? Es ist nicht gestattet, dass Wahlwerbung gemacht wird von den Kandidatinnen und Kandidaten für die Athletenvertretung. Weil das kann man sich ja vorstellen, dass Menschen aus einer Profisportart dann halt ganz anders da auftreten können als Leute, die aus einer Sportart kommen, wo man nicht große Mittel hat. Natürlich hat das auch mit Nationen zu tun, also woher kommen die jeweiligen Athleten und Athletinnen. Das kann man schon nachvollziehen, dass man sagt, okay, hier darf jetzt nicht Wahlwerbung gemacht werden. Und angeblich seien diese beiden, also Morofushi und Chumo Yen, dabei beobachtet worden, im Olympischen Dorf von Tisch zu Tisch gegangen zu sein und dort ihre Idee für die Wahl von Tisch zu Tisch getragen zu haben. Dazu gibt es keine nachvollziehbare Auseinandersetzung. Also es gibt da jetzt nicht eine Verhandlung drüber oder was, ja, sondern es gab halt diesen Protest von Kirsty Coventry. Und dem ist stattgegeben worden. Das ist schon mal aus meiner Sicht eine wahnsinnige Vorgeschichte zu dieser
Das ist schon ein cooler
Präsidentschaft.
Einstieg auf jeden
Ja,
Fall.
ja. Ne, und seitdem ist sie dort unterwegs. Irgendwann, wenn der Term als Athletinnenvertreter dann ausläuft, dann besteht die Möglichkeit, dass man halt als persönliches Mitglied in das IOC übernommen wird. Das ist in dem Fall von Kirsty Coventry geschehen. Kirsty Coventry, nochmal kurz als Reminder, sehr erfolgreiche Schwimmerin aus Simbabwe, hat zweimal Gold gewonnen, noch ein paar andere Medaillen gewonnen, Rückenschwimmerin und Lagenschwimmerin. Hat in ihrer aktiven Zeit in den USA gelebt, in Auburn in Alabama. Da war eine sehr erfolgreiche Schwimmtrainingsgruppe unterwegs. Kleiner Fun Fact nebenbei. Genau in der Zeit, als meine Frau auch geschwommen ist, ist sie dort auch geschwommen. Aber andere Strecken, deshalb kannten die sich tatsächlich nicht, obwohl sie bei denselben Wettbewerben geschwommen sind. Also eine sehr erfolgreiche Athletin, ist jetzt kein untypischer Weg, dass dann die Wahl in diese Athletenvertretung geschehen kann. Ja, in den letzten Jahren Ministerin für Philipp, du hast es vorhin richtig nachgeschlagen,
Sport,
nicht nur
Freizeit,
Sport.
Kultur oder sowas, glaube ich,
Ja,
ja.
genau. Einmal wegen Vorwürfen, die gegen sie erhoben wurden, abgewählt oder zurückgetreten. Das hat sich dann aber in einem Gerichtsverfahren aufgelöst. Also sagen wir mal so, da sind so ein paar Sachen.
Gab
Die
immer Reibungspunkte.
lassen mir schon wieder so ein ungutes Gefühl, ja. Aber das sind dann halt wieder diese Klischees, ja, wo man sagt, okay, die da zusammenkommen im IOC, sind das jetzt die Menschen, die den Sport, die Jugend der Welt vertreten? Ja, da denke ich dann immer, boah, ey, gibt's nicht Menschen in diesem großen Feld des internationalen Sports, die das irgendwie besser vorhaben, besser könnten? Also ich finde es halt immer schwierig, dass dann solche Dinge da immer hinten dran hängen, wo man dann gleich schon denkt, meine Herren, ja, das ist doch keine demokratische Veranstaltung, das ist doch keine Wahl, die da stattgefunden hat. Ja, sondern Kirsty Coventry ist ganz klar von Thomas Bach protegiert worden. Da spielt halt auch noch, dann höre ich aber auch auf mit meinen üblen Gedanken, da spielt halt auch noch eine sehr, sehr, sehr reiche indische Familie eine Rolle. Die Frau Rita ist Ambani heißt die Familie, ist IOC-Mitglied und der Mann ist einer der reichsten Männer der Welt. Die Cricket-Wettbewerbe der Olympischen Spiele von Los Angeles. Ja, Cricket ist kein großer Sport in den Vereinigten Staaten, eigentlich gar kein Sport. Aber es gibt einen Cricket-Wettbewerb, jetzt wieder in Los Angeles. Finden nicht in Los Angeles statt, sondern die werden voraussichtlich in New York stattfinden. Dort hat die Familie Ambani eine große Veranstaltungshalle für Cricket. Indien hat ein massives Interesse daran, die Olympischen Spiele 2036 auszurichten. Kirsty Coventry ist in der Zeit der Olympischen Spiele in Paris in der Loge, die Familie Ambani in einem sehr, sehr, sehr teuren Hotel in Paris hatte, untergekommen. Also das sind alles so Sachen, da habe ich dann schon keinen Bock mehr. Ja, das ist echt
Klingt alles
Wahnsinn. Ja.
nicht so
Nee.
ganz gut irgendwie.
Ja, bleibt dran, weiter recherchieren.
Ja.
Ja,
Ja, aber ich meine,
da sehe ich schon ein Buch, eine
das
Doku.
ist jetzt ja nur meine Sicht, ja, das sind halt, da beschäftige ich mich mal irgendwie ein paar Tage damit. Ich habe am vergangenen Montag einen Vortrag halt über, soll Deutschland sich um die Olympischen Spiele bewerben, so rum, ja, gehalten und habe dann am Ende auch gesagt, also vielleicht habt ihr noch nie von diesem Namen gehört, aber wenn Kirsi Kampfi am Donnerstag gewählt wird, wundert euch nicht. Ja, also bin ich jetzt ein bisschen, soll ich jetzt stolz darauf sein, weil ich es schon geahnt habe? Ich würde ja sagen, boah, ist tatsächlich so, ne?
Das jetzt, genau, wie das jetzt weitergehen wird, ist sicherlich ist spannend, sage ich jetzt mal. Das ist vielleicht eine gute Überleitung, um Johannes den Ball wieder zuzuspielen, um vielleicht meine Bilanz zu ziehen. Ich meine, du bist das Gesicht der deutschen Athletenvertretung. Du darfst kritisch sein, du musst wahrscheinlich an einem gewissen Punkt noch diplomatisch sein. Deswegen in eigenen Worten vielleicht ein kurzes Resümee zu ziehen, wie das mit, wie du die letzten 12 Jahre Thomas Bach betrachtest. Vielleicht für euch zu Hause nochmal kurz der Hinweis. Ich glaube, bis auf Summer Ranch, da weiß ich aber gar nicht genau, was die Hintergründe waren, ist eigentlich so, dass ein IOC-Präsident nur 12 Jahre maximal gewählt sein kann. Im ersten, wie sagt man, Wahlterminus kann man eben 8 Jahre, hat man eine Amtszeit von 8 Jahren und kann noch einmal wiedergewählt werden für weitere 4 Jahre. Ich glaube, so ist der aktuelle Modus. Diese 12 Jahre sind jetzt abgelaufen. Es gab ja durchaus auch mal Gerüchte, Überlegungen etc., ob die Charta verändert wird, um
Nee,
vielleicht.
das ist an der Stelle, sorry, dass ich dich da unterbreche, ist das
Ja.
richtig? Es hat etliche IOC-Vertreter gegeben, die eine Eingabe gemacht haben
Okay.
für die Verlängerung
Das nicht.
des Terms von Thomas Bach.
Ja.
Ja? Es würde mich nicht wundern, wenn das die Menschen sind, die jetzt auch Kirsi Kappentschi gewählt haben. Das ist
Ja.
jetzt mal so meine Meinung.
Gut,
Ja? Johannes
es ist, glaube
lächelt nur
ich,
weise,
kein
milde.
Geheimnis, dass sie ihm ja offensichtlich sehr nahe steht und er
Ja, ja.
ihre Kandidatur, sagen wir es mal, öffentlich und auch sicherlich nicht öffentlich über seine Einflussnahme auf gewisse IOC-Mitglieder, sagen wir mal, sicherlich unterstützt hat, sage ich jetzt mal. Man kann vielleicht noch als Einordnung für euch zu Hause, dann darf Johannes aber wirklich auch was sagen. Muss man sagen, ich will es gar nicht zu so kritisch sein, aber ich meine, die 12 Jahre von Thomas Bach waren auch nicht in allen Belangen die einfachsten, bezogen auf gewisse politische und aber auch Gesundheits-, also Pandemie und sowas als Beispiel. Es gab große Einflüsse, die jetzt vielleicht nicht per se mit dem Sport zu tun haben, aber dann auf den Sport einen großen Einfluss hatten. Wie er damit umgegangen ist, darüber kann man auch kritischer Meinung sein, aber das überlasse ich jetzt mal Johannes, wie er das aus professioneller Sicht betrachtet. Da sind wir jetzt nicht, bei weitem nicht so tief drin wie du. Es gab, das will ich nur der Vollständigkeit halber sagen, es gab ja durchaus einige großen Ereignisse, die seine Amtszeit ja auch geprägt haben oder denen er nicht
Ja.
auskam, sozusagen.
Ja. Also, ich würde sagen, eine sehr gemischte Bilanz von Thomas Bach und aus mehreren Gründen. Erstmal muss man sagen, du hast es gerade schon angesprochen, Thomas Bach hatte sicherlich eine sehr herausfordernde, krisenbehaftete Amtszeit. Ja? Also Covid in der Mitte da sicherlich eine Riesenherausforderung für alle und auch für das IOC, gerade mit den Spielen dann in Tokio, die ein Jahr verschoben werden mussten. Ich glaube, die Spiele in Peking, dann die Winterspiele waren auch noch, standen noch stark im Zeichen der Pandemie. Also keine guten Voraussetzungen, um ja, das zu kreieren, wovon das IOC lebt und was sie in Paris sehr gut geschafft haben, nämlich Bilder zu produzieren. Ja, weil darum geht es ja. Das ist ja der Kern des Geschäftsmodells, was sich gut verkaufen lässt, aber auf der anderen Seite auch, was natürlich Emotionen auslöst und auch das, ja, das auch bringt, was wir lieben, ne? Also das kann man ja nicht, kann man nicht abstreiten, dass das wirklich auch unglaubliche Leistung und Emotionen hervorbringt. Also erstmal die Pandemie als Herausforderung, den russischen Dopingskandal, den hast du wahrscheinlich dann da hautnah mitverfolgen können, kurz vor Rio, der russische Angriffskrieg, wirklich problematische Spiele, glaube ich, in Peking mit einer chinesischen Regierung, die systematisch Menschenrechte verletzt. Das heißt, alles Momente und Anlässe, um wirklich auch Führungsstärke zu zeigen. Und ich glaube, dass wenn man, also jetzt aus Sicht jemanden, der sich komplett mit dieser olympischen Bewegung und dem IOC identifiziert hat, hat das wahrscheinlich hervorragend gemacht, weil er es geschafft hat, sozusagen die Einheit der Bewegung trotz verschiedenen Fliehkräften, die an der Bewegung oder an dem IOC gezogen haben und harter Kritik, das IOC da ganz gut durchzubugsieren. Ja, auf eine, und das kann man ihm, glaube ich, überhaupt nicht absprechen, sehr geschickte, kluge, machtbewusste Art und Weise. Also ich glaube, der Mann versteht Macht und versteht, wie er die auch wirklich für seine Ziele gut einsetzt. Für die Athletinnen und Athleten war es, glaube ich, an vielen Punkten zu wenig. Es war häufig eine Politik der Reaktion, anstatt proaktiv zu agieren. Ne? Also wir haben es in der Pandemie gesehen. Man hätte zum Beispiel viel früher die Spiele verschieben können. Wir haben es beim russischen Dopingskandal gesehen, wo er, glaube ich, viel zu, also die russischen Athletinnen und Athleten viel zu früh wieder hat starten lassen, mit sehr fragwürdigen Prüfungen. Da gab es ja auch harte Kritik von Claudia Bokel, die bei diesen, also Claudia Bokel, ehemalige Fechterin, die auch in der Athletenkommission war und bei diesen Anhörungen, glaube ich, dabei war, als entschieden wurde, dass die russischen Athletinnen und Athleten wieder starten konnten und auch das beschrieben hat, dass sie da eigentlich gebullied worden ist. Also ich glaube, in dem Fall eine viel zu lockere Haltung gegenüber Russland und das wurde mir auch immer wieder vorgeworfen, die große Nähe zu Wladimir Putin, die sich, glaube ich, auch rückblickend nicht abstreiten lässt. Auch jetzt, sage ich mal, in der Reaktion auf den russischen Angriffskrieg eine Positionierung, die halt klarer hätte ausfallen können. Jetzt am Ende mit, glaube ich, strikten Neutralitätskriterien, die dann akzeptabel waren, die man aus unserer Sicht auch aufrechterhalten sollte. Also alles Dinge, wo wir uns auch als Athletenvertretung dran gerieben haben und ganz grundsätzlich die Kernthemen, die zwei Kernthemen, die wir halt für essentiell erachten, eins habe ich schon angesprochen, ist die Teilhabe, also die Mitbestimmung. Da hat sich gar nichts getan. Und gerade auch was die Einnahmenbeteiligung angeht, hat sich ja auch gar nichts getan. Und ich meine, man kann ihm, das haben die jetzt auch gerade abgefeiert, attestieren, dass er wirtschaftlich das IOC auf einen guten Kurs gebracht hat. Die Einnahmen sind seit 2012 um 60% gestiegen. Die haben jetzt für den kommenden olympischen Zyklus schon 7,5 Milliarden sicher. Der letzte Zyklus hat 7,7 geliefert. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass innerhalb des Zyklus noch was dazukommt, mit Spielen in LA, wo man davon ausgehen kann, dass das sehr lukrativ sein wird, gucken wir vielleicht so auf 8, 9 Milliarden, und in 4 Jahren. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, bei allem Verständnis dafür, dass dieses Geld zurück auch in die olympische Bewegung fließt, zwar nicht immer ganz transparent ist, wo genau es hinfließt, aber dass es doch natürlich irgendwie zu einer Sportentwicklung global beiträgt, glaube ich, kann man auch bei so viel Geld den Athleten ruhig einen Teil direkt auch abgeben, also zumindest jenen, die irgendwie es zu den Spielen schaffen, ohne dass davon die globale Sportentwicklung zu stark betroffen wird. Also da ist, glaube ich, genug Geld da, um es zu teilen. Und das ist halt auch etwas, glaube ich, was Thomas Bach vehement sozusagen bekämpft hat. Und ich befürchte, dass sich das auch unter Kirsty Coventry nicht ändern wird, weil ich auch sie wahrgenommen habe, als sie noch also Vorsitzende der IOC-Athletenkommission war, dass sie da schon sehr auf Linie von Thomas Bach war, dass sie auch gerade diese offenen Debatten nicht wirklich geführt hat. Also auch gibt es immer so weltweite Calls mit Athletenvertretern. Das ist ein sehr reguliertes, restriktives irgendwie Calls, wo manche Fragen beantwortet werden, andere dann eher auch beantwortet werden, aber durch sehr lange Antworten, die Frage nicht wirklich beantworten. Also das würde ich mir anders wünschen. Aber wir haben ja gerade noch von Thomas Bach gesprochen und vielleicht manche Dinge, die man ihm noch zugute halten kann, ist, dass es schon Anpassungen gab. Also es gab ein paar Governance-Anpassungen, es gibt mehr Frauen im IOC, es gibt jetzt eine Frau in der Spitze des IOC, es gab mit Paris zum ersten Mal Spiele, wo wirklich auch Gender Equality zumindest in Zahlen hergestellt worden ist. Und er hat zugelassen, dass es ein Menschenrechtsbekenntnis in der Charta gibt, dass es eine Menschenrechtsstrategie erarbeitet wurde. Das ist an sich schon ein Fortschritt. Allerdings hängen solche Dinge natürlich immer an der Umsetzung. Ja, also die FIFA hat eine hervorragende Menschenrechtsstrategie, on paper, aber die Umsetzung ist natürlich katastrophal. Und also ich würde sagen, er hat fürs Schaufenster ganz gut gearbeitet, aber die Umsetzung ist halt in vielen Dingen nicht wirklich da.
Also wir haben das hier an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder besprochen. Wir dürfen halt auch, also aus meiner Sicht jedenfalls, nicht vergessen, wir haben natürlich eine eurozentrierte Sicht, ne? Also wir kommen halt aus einer westlichen Demokratie. Da sind viele Dinge anders, anders selbstverständlich, anders in auch der Lebenswirklichkeit als in vielen afrikanischen Ländern, als in vielen asiatischen Ländern, als in vielen mittelamerikanischen Ländern etc. Das heißt nicht zwingend, dass es bei uns immer besser ist. Ja, das müssen wir auch einfach sehen. Und ich finde das auch richtig, Johannes, dass du sagst, er weiß, wie man mit Macht umgeht. Und das ist ja eine Organisation, die weltumspannend ist. Und da sind sehr, sehr viele Partikularinteressen und Regionalinteressen, die nicht dem eins zu eins entsprechen, was wir als Wertesystem, was wir als Vorstellung, auch als vielleicht wünschenswerte Beteiligung von Athletinnen und Athleten, von Teilhabe etc. haben. Das ist sicher zu diskutieren und das ist ja der Punkt. Ja. Wo ist denn die Ebene, wo das diskutiert wird? Das ist ja ein Punkt. Ich wäre sehr gerne mal bei so einem Athletinnen-Call dabei. Werde ich wahrscheinlich nicht zugelassen, fürchte ich. Ja, aber wenn wir das jetzt ja mal streng betrachten, Sebastian Coe, einer der zusätzlichen Kandidaten, hat ja
Der
einen
eher als
Schritt gemacht.
Reformer gilt, würde ich sagen, jetzt
Ja, klar.
im Bereich der Leichtathletik sozusagen. Ja,
Im Weltsport, ne?
ja,
Also
ja
ja,
aber genau.
erstes Führungsgremium, das komplett pari besetzt ist. Und natürlich mit dem bei Athletinnen und Athleten, also bei den Leichtathleten, ja ein durchaus sehr gutierter Move zu sagen, okay. Meine Leichtathletik-Olympiasiegerinnen und Olympiasieger bekommen 50.000 Euro. Ja, das ist ja das erste Mal in der Geschichte, dass es ein direktes Preisgeld bei Olympischen Spielen gegeben hat. Damit hat er sich bei den anderen Verbänden, bei den anderen Weltverbänden Feinde gemacht. Keine Freunde, Feinde gemacht. Weil die das halt in größten Teilen vollkommen anders gesehen haben. Ja, im Prinzip hat er heute natürlich die Quittung bekommen. Er hat halt ganze 8 Stimmen bekommen. Das ist halt sehr, sehr, sehr wenig. Kezia Coventry ist im ersten Wahlgang eine Riesenüberraschung. Ja, mit 49 Stimmen, und das war dann eben knapp die erforderliche Mehrheit, gewählt worden. Hätte nie jemand gedacht, dass eine Wahlrunde ausreicht, um diese Präsidentschaft zu entscheiden. Und Sebastian Coe hat die Quittung bekommen. Das ist vollkommen klar. Also der Weg, der ist schon noch weit und hart und steinig.
Ja, stimmt zu. Ich fand, Coe hat in einem Interview, ich glaube, es war auch in der ARD, glaube ich, ganz gute Sachen gesagt. Er hat nämlich gesagt, die Organisation braucht mehr Luft zum Atmen, braucht Sauerstoff, muss auch ihre Debatten öffentlicher austragen und eben neue Ideen reinlassen. Und das hat schon bei mir Resonanz gefunden, weil darüber haben wir ja am Anfang gesprochen, dass zumindest meiner Wahrnehmung nach nicht wirklich passiert. Und du hast es angesprochen, genau diesen Austausch über die Werte. Also ich stimme dir vollkommen zu, dass wir natürlich eine eurozentrische Sichtweise haben und dass bestimmt viele Menschen aus anderen Ländern, anderen Erdteilen anders auf einige der Themen blicken, die ich auch angesprochen habe. Es war ja auch immer dieser Debatte, ja, also dieser Angriffskrieg ist halt nur so ein Regionalkonflikt für andere, ne? Also ist es in der Gewichtung ganz anders als für uns, wird es als Angriff auf unsere eigene Sicherheit sehen. Das ist auch total legitim, glaube ich, aber die Debatte muss halt geführt werden. Und das war halt auch immer eine unserer Wünsche, gerade wenn wir über auch so Menschenrechtsproblematiken sprechen. wie in Peking. Da gab es ja auch, weil das dann auch die Athleten konkret betrifft. Also es gibt ja auch Einschränkungen der Meinungsfreiheit für Athletinnen und Athleten. Regel 50 der Olympischen Charta, ne? Also dass man eben nicht auch seine Meinung oder ja, seine Meinung ausdrücken darf, eben zumindest im Stadion oder auf dem Podium nicht. Und es gibt da aber auch immer so Zusätze, dass man sich eben den Local Laws auch unterwerfen muss. Ja? Und da war auch mal, wenn Sie fragen, was heißt das denn jetzt in China? Was sind denn hier die Local Laws zu Free Speech? Ja, und da gab es natürlich auch nie eine klare Antwort. Und das heißt, wenn das IOC sich eben erstmal in der Charta mittlerweile zu den Menschenrechten bekennt, sich dann auch diese Werte ja immer vor sich herträgt, ne? Irgendwie Fairness und Toleranz und Non-Discrimination und eben diese Friedensmission hervorhebt, dann muss man, glaube ich, schon auch den Mut haben, die Debatte zu führen, was es halt bedeutet. Und was heißt es denn, wenn ein Land, können wir denn Spiele in einem Land haben, was von dem nachweislich systematische Menschenrechte verletzt werden? Können wir einen Land oder ein NOK eines Landes in der olympischen Bewegung duldend, was andere Länder überfällt. Also wo sind die Linien? Ja, wo sind die roten Linien? Und das war eigentlich die Debatte, die wir immer gefordert haben. Und ich glaube nicht, dass sie wirklich stattfindet, weil sie nicht gewünscht ist und weil es natürlich auch eine gefährliche Debatte ist, weil es eben eine Zerreißprobe darstellt. Aber aus unserer Sicht wäre es wichtig, darüber zu sprechen.
Das heißt, du hast ja schon in einigen Punkten so ein bisschen Stellung bezogen in Bezug auf Kirsty Coventry, aber wenn du jetzt, wahrscheinlich wurdest du das heute auch schon des Öfteren gefragt, wie deine Prognose aussieht, ob du hoffnungsvoll bist, ob du eher gedämpfte Erwartungen hast, was die vielleicht auch Weiterentwicklung des IOCs anbelangt. Ja, wie siehst du das? Genau, du bist tief drin und hast da wahrscheinlich auch wesentlich mehr, wie sagt man so, Flurfunk als das, was uns so öffentlich zur Verfügung steht.
Ja, wir haben heute eher Erwartungen, sozusagen Wünsche, Erwartungen, Forderungen an die neue Präsidentin gerichtet. In erster Linie um die Dinge, die ich schon genannt habe, mit dem mehr Mitsprache, Einnahmen. Teilung, interne Reformen, Demokratiedefizit beseitigen, sich auch dem Klimawandel konsequent widmen. Und wenn du mich aber jetzt fragst, glaube ich realistischerweise daran, dass es passieren wird,
Man denkt ja erstmal 8 Jahre ist eine lange Zeit, ne?
habe ich schon anklingen lassen, gerade also was, glaube ich, auch das Vertretungsmodell betrifft. Was die Einnahmen betrifft, wär ich sehr überrascht, wenn sich was ändert. Aber ich lasse mich gern überraschen. Also ich lasse mich wirklich gerne überraschen und von Kirsty Coventry überzeugen, dass sie eine Präsidentin für Athletinnen und Athleten sein kann. Also ich gehe sozusagen ergebnisoffen an die Sache. Ich glaube, ich treffe keine Vorverurteilung, sondern ja. Bin gespannt, welche Akzente sie jetzt auch setzen wird. Wäre aber tatsächlich überrascht, wenn sie jetzt wirklich große Reformen anstößt. Ich glaube, es ist schon wichtig, auch weil da auch immer sehr viel Öffentlichkeit oder das Licht der Öffentlichkeit darauf gerichtet ist, auf die Vergaben. Ne, da sind ja auch, die sind ja auch anders jetzt als in der Vergangenheit. Es gibt diesen sogenannten Continuous Dialogue. Wo jetzt auch eigentlich eher nur das Executive Board des IOC über eine Vergabe entscheidet. Und das bedeutet natürlich auch für eine deutsche Bewerbung, dass es ganz, ganz schwer ist, überhaupt zu verstehen, glaube ich, wie werden diese Entscheidungen getroffen, welche Messages bekommen wir auch vom IOC in Richtung, wie sollte so eine Bewerbung jetzt strukturiert sein. Und da würde ich mir auch vor allem mehr Transparenz wünschen. Also gerade auch jetzt wirklich aus Eigennutz, weil also ich mir zumindest auch es gut fände, wenn Deutschland eine gute Bewerbung auf den Weg bringt. Aber es war von Anfang an sagen der Leitsatz des DOSB, wir machen im IOC ein Angebot. Und wenn es dann passt, dann ist es gut. Und ich glaube aber, dass das wahrscheinlich nicht reicht. Und das ist halt total schade. Also ich glaube, ein gutes Angebot aus Deutschland wird wahrscheinlich nicht reichen. Es braucht, glaube ich, auch vieles. Ich weiß nicht genau, was Ralf angesprochen hat. Ich weiß nicht genau, ob man Logen finanzieren muss, aber man muss, glaube ich, zumindest leider wahrscheinlich ein anderes Spiel spielen, als einfach nur ein gutes Angebot machen. Und
Also,
das
ja.
würde ich mir einfach wünschen, dass das anders abläuft, ne? Also,
Ja.
dass wir wirklich hier auch eine Meritokratie haben, was auch die Vergaben angeht.
Bei dem Wunsch bin ich komplett bei dir. In der Realität sieht es, glaube ich, vollkommen anders aus. Und ich glaube, da agiert das, diese Verbindung halt aus deutscher Politik und DOSB im Moment entweder brutal naiv oder sie möchten sich nicht dahin bewegen, um nachher zu sagen, ja, dagegen, gegen diese Form, haben wir als offene Demokratie sowieso keine Chance mehr. Ja, ich habe das mit Indien, schon angesprochen, ja, wo da die Reise hingeht. Da ist auch der Präsident Modi komplett auf der Linie, die da gefahren wird. Alles andere als Olympische Spiele 2036 in Indien würden mich massivst überraschen. Massivst überraschen. Für 2040 haben Katar, Saudi-Arabien, Indonesien und die Türkei massive Interessen formuliert. Da fangen wir alle dran, drei schon ganz leicht an zu lächeln, weil das sind jetzt nicht Nationen, die dafür bekannt sind, offene Dialoge zu führen, sondern da wird anders gespielt. Das heißt, wenn wir als Deutschland tatsächlich wollen, dass die Olympischen Spiele nach Deutschland kommen. Und dann muss man vielleicht auch noch mal genau hingucken, was da passiert ist, als die Vergabe nach Frankreich war. Und Frankreich hat ja auch den nächsten Zuschlag schon bekommen, nämlich für die Olympischen Winterspiele. Ja, die finden 2030 in der Region in den Alpen plus Nizza statt. Ich glaube, da muss man dann wirklich mal hingucken und man muss sich aber auch ehrlich machen. Ja, weil wenn wir nochmal darauf schauen, und das ist ja ein Kontext, ja, wie sind die Fußballweltmeisterschaften 2006 nach Deutschland gekommen? Dann war das halt ein nie offen diskutierter, aber es war halt ein Jungtim zwischen der Politik, zwischen sehr, wie soll ich sagen, einflussreichen Menschen, ja, an der Spitze Franz Beckenbauer, der öffentlich halt dann den Weg gegangen ist, der hat die ganze Welt bereist und hat mit Menschen gesprochen, ja. Einem Verständnis der international agierenden deutschen großen Unternehmen, ja, damals war ja die Rede von der Deutschland AG, ja, da hat es klare Zielrichtungen gegeben, ja, in den Nationen, in zum Beispiel Südamerika, in Asien, in Afrika, wo die großen deutschen Konzerne unterwegs sind, diese Idee von einer Weltmeisterschaft zu protegieren, zu unterstützen, ja, weil auf der einen Seite kannst du hingehen und sagen, okay, jetzt müssen wir uns dann halt damit abfinden, dass wir geheime Umschläge mit irgendwelchen Zugeständnissen oder mit gleich irgendwelchen Geldbündeln unter Türen durchschieben müssen. Oder man sagt, okay, wir wollen halt das Gewicht, das man als gesellschaftliche, aber auch als wirtschaftliche Nation in der Welt haben kann, einsetzen. Und das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Ich sehe eine Nabelschau. Ja, es findet eine Nabelschau statt. Wir schaffen es ja noch nicht mal, ein Sportfördergesetz auf die Reihe zu kriegen. Ja, und dann wollen wir jetzt Olympische Spiele denken. Das sehe ich gar nicht. Ja, also ich meine, du weißt ja alles viel besser, wo wir gerade stehen mit der Sportförderung. Wir haben das Sportfördergesetz nicht. Ja, die Agentur, die das dann irgendwann handeln soll, da weiß noch niemand, wie die aussehen soll. Ja, wie da die Kontrollgeschichten sind, wie viel Politik, wie viel DOSB, wie viel Verbände. Und vor allen Dingen, wer sind denn eigentlich die Menschen, die dann da drin sitzen? Weil das ist doch dann nachher der Punkt. Ja, also wir haben so viele eigene Dinge erstmal zu klären. Und im Moment ist das, was um eine mögliche Bewerbung da diskutiert wird öffentlich, unfassbar naiv im internationalen Kontext. Ich kriege schon wieder Puls hier.
Ja, ich glaube, man muss, das hast du ja schon gesagt, ich glaube, es wäre realitätsfremd zu denken, dass es Einzelfälle sind oder dass es Zufälle sind, dass es halt oftmals Nationen einen Zuschlag bekommen, die anders regiert werden, autokratischer regiert werden, wo man vielleicht sich nicht so viele Gedanken machen muss, ob das in der Bevölkerung auf Widerstände stößt, wo vielleicht die Eine andere Kultur besteht, Interessen durchzusetzen, so würde ich es mal relativ diplomatisch umschreiben. Eine höhere Bereitschaft, Interessen durchzusetzen, auf welchem Wege auch immer, die jetzt nicht mit einer jetzt deutschen Kultur des 21. Jahrhunderts übereinstimmen, glaube ich. Und das ist halt der Punkt, wie du es schon gesagt hast, Ralf, zu denken, dass man es mit, ich erstelle ein geiles Konzept und wir sind Deutschland und vielleicht kriegen wir das dann, ich glaube, das ist nicht mehr realistisch in der heutigen Zeit. Und dann ist es die Frage, genau, was schafft man es, verschiedene ja, verschiedene Akteure auch im Land, sage ich jetzt mal, da drauf einzuschwören. Und ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt, ich sage jetzt hier nicht öffentlich, dass Deutschland dann andere Leute bestechen soll, aber man muss sich, glaube ich, darüber im Klaren sein, gegen wen du antrittst. So
Ja,
muss man es, glaube ich, sagen.
wobei das ja tatsächlich ganz sicher ein Riesenplus der Amtszeit von Thomas Bach ist. Es gab ja eine Phase, wo sich praktisch keine demokratische Nation mehr bereit erklärt hat, Olympische Spiele auszurichten.
Ja.
Ja, und jetzt hat er das ja geschafft in seinem Term, wenn auch nicht sehr transparente Vergaben. Ja, aber die Vergaben sind ja jetzt gewesen, Paris. Ja, und Johannes, ich bin komplett bei dir. Die Bilder, die Art und Weise, wie die das
Ja,
da
das
auf
war
die
Hammer.
Reihe gekriegt haben, das war halt ein unfassbarer Schritt vorwärts für die olympische Bewegung. Ja, also mindestens in der Wahrnehmung in Gesamteuropa, aber ich glaube auch weltweit. Dann haben wir Cortina, ja, für die Winterspiele. Dann haben wir Los Angeles. Dann haben wir
Brisbane.
Frankreich für
Achso,
die dann
Frankreich.
folgenden
Ja.
Winterspiele. Und dann haben wir Brisbane für die Spiele 2032. Also das sind jetzt mal 5 Olympische Spiele in westlichen Demokratien. Das ist erstmal ein Riesenfund und das ist auch die Legacy, die Thomas Bach hinterlassen hat. Das muss man schon ganz klar sagen. Ne?
Ja, ich würde ich voll zustimmen und insofern glaube ich, war es auch an seiner Stelle eine sehr gute Entscheidung, jetzt abzutreten und nicht diese nee,
Absolut,
also
ja.
ja, wirklich, also ich glaube, auch mit Paris hätte sich keinen besseren Abschluss wünschen können. Ja, und insofern hat er das gut gemacht, weil es natürlich auch, weil das IOC natürlich auch eine Vorbildfunktion hat, was Governance angeht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Modell, was sie haben, vorbildlich ist, aber natürlich eine Vorbildfunktion haben. Und wenn dann man so Terms für den Präsidenten immer wieder verlängert mit Ausnahmeregelungen, sieht das auch natürlich einfach nicht gut aus.
Nicht gut aus.
Also insofern hat er da die richtige Entscheidung getroffen. Aber auch jetzt zu der, vielleicht nochmal zurück zu der Olympia-Bewerbung. Ja, also, und auch Ralf, du hast genannt Sportfördergesetz, die Agentur. Auch das wieder so Rabbit Holes, in die wir vielleicht jetzt nicht rein müssen, aber
Nee, genau, ja.
es ist ja natürlich jetzt schon so, dass gerade ein Koalitionsvertrag verhandelt wird und wir, glaube ich, über den Koalitionsvertrag schon klar auch sehen werden, wo eine Bundesregierung jetzt ihre sportpolitischen Prioritäten setzt. Ich gehe fest davon aus, dass da ein Bekenntnis auch zu der Unterstützung von Olympischen Spielen dabei ist. Und es wird spannend sein zu sehen, wie sehr sich dann eine unionsgeführte Regierung, und ich gehe auch eigentlich davon aus, dass also insofern der Sport auch im Bundesministerium des Innern bleibt, dass ein unionsgeführtes Haus ist, inwieweit man sich dann wirklich auch dahinter klemmt, ne? Weil da gebe ich dir völlig recht. Gibt es verschiedene Intensitäten, wie sich da auch eine Regierung und dann mit einer Regierung auch vielleicht Unternehmen hinter so eine Bewerbung werfen können. Ja, und also ich würde jetzt auch sagen, das ist noch nicht alles verloren, aber das ist sicherlich noch ein gutes Stück Weg zu gehen.
Ich hatte ganz unverschämt heute Nachmittag mal so defensiv angefragt, ob Johannes vielleicht noch 20 Minuten für uns Zeit hätte heute Abend. Johannes, wir sagen jetzt schon mal sorry, so sind wir halt. Wir labern halt gerne. So ist aber auch dieses Format und wir sind wahnsinnig glücklich, dass du heute Abend ja gesagt hast. Und ich glaube, das war total spannend, auch wenn wir noch eine Menge offene Wege und Fäden haben, die wir dann bei Gelegenheit weiterspinnen müssen, weil das sind alles sehr spannende Wege. Aber für heute sagen wir schon mal herzlichen Dank, war echt spannend. Danke dir.
Ja, vielen Dank. Es war schön, nachdem ich viele kurze Interviews heute gegeben habe, auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen zu können. Also vielen Dank euch für das Interesse und ich komme gern wieder.
Ja, ich schließe mich an, Johannes. Vielen Dank. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir in den Shownotes zur Podcast-Folge A Johannes verlinken werden, falls jemand von euch auch direkt mit ihm in Kontakt treten möchte. Und wir werden Athleten Deutschland natürlich dort auch verlinken. Also auf jeden Fall mal Athleten Deutschland, gerne auch im Johannes folgen auf Instagram. Athleten Deutschland auch gerne im Webauftritt anschauen. Kann man euch unterstützen, wenn jemand sagt, ich finde es geil, was ihr macht, ich finde die Arbeit extrem wichtig für den deutschen Sport? Wie ist es möglich für, vielleicht haben wir auch Leute, die in große Unternehmen gehören, I don't know, aber die dürfen euch bestimmt auch gerne unterstützen, aber auch für jetzt einmal normallos. Gibt es die Möglichkeit, dass man euch supporten kann? Und wenn ja, wie gelingt das?
Auf jeden Fall. Danke für die Möglichkeit, nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Also erstmal gerne alle Bundeskaderathletinnen und Athleten, die diesen Podcast hören, dürfen gerne bei uns Mitglied werden. Ich glaube, es ist wichtig, eine gemeinsame Stimme zu haben, um sich auch in diesem Dschungel zurechtzufinden. Alle diejenigen, die vielleicht ein bisschen Interesse gewonnen haben an dem, was wir tun, es ist eben nicht nur die Sportpolitik, wir haben auch eine Anlaufstelle für Herausforderungen aller Art für Athletinnen und Athleten im Spitzensport. Das heißt, wir haben Rechtsberatung, wir haben auch eine psychotherapeutische Rechtsberatung, wir haben viel zu tun mit Fällen von Gewalt und Missbrauch. Also ich glaube, sehr unterstützenswerte Anliegen, die wir verfolgen. Man kann Fördermitglied werden bei uns, man kann aber auch spenden. Alles das findet sich auf der Webseite und wenn auch Unternehmen dabei sind, die Lust auf eine Kooperation haben und glauben, dass das ein gutes Match ist, nämlich eine Organisation, die sich für die richtigen Dinge im Sport einsetzt, dann kommen wir gerne auf mich zu. Auf der Website finden Sie alle Details.
Und last but not least verlinken wir noch die Doku, die du ja
Oh
zusammen
ja.
mit der Sportschau gemacht hast, aus dem ersten Term von Donald
Habe ich schon
Trump.
notiert.
Ne? Halt die Klappe und spiel.
Ja.
Ja, über die Auswirkungen der damals noch etwas anderen, ja, Regentschaft von Trump. Aber das wird ja im Zuge der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 28 nicht unspannender. Ich freue mich schon auf Season 2, ne, von dieser Dokumentation. Die müsst ihr dann noch mal irgendwann angehen, aber die verlinken wir auch noch mal. Ganz spannend, könnt ihr euch gerne anschauen. In dem Sinne, bis nächste Woche. Johannes, vielen Dank. Schönen Abend noch. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Danke, mach's gut.